Internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin, moin, gute. Herzlich willkommen zurück bei Doppelacht, dem Podcast eures Vertrauens, wenn es um Fußball geht. Bei mir mein Löwe, mein Nashorn, mein Nilpferd. The one and only LS live zugeschaltet aus Südafrika. Ich grüße dich.
Moin moin. Ich habe heute auch gelernt, ich bin der König der Savanne.
Also quasi Zweitname Simba jetzt.
Ja, sozusagen. Lasse Simba Schröder.
Ja, das wäre wahrscheinlich eine gute Bewerbung für die Ballers League. Damit würdest du wahrscheinlich reinkommen wegen besonderem Namen.
Baller League. Bitte Baller League. Oder Leagues.
Ja, ich hab's doch vorhin gelernt. Ja. Ich hab's doch gelernt.
Ja. Also, heute ist ja Montag, hast du es angeschaut?
Ich hab's parallel tatsächlich auf, neben der Aufnahme.
Und
ich bin natürlich ein Streaming-Kind und Twitch-Opfer. Ich gucke gerade parallel den 144-Stunden-Stream von Tizi Schubech und Gamer Brother. Und auf einem anderen Monitor habe ich noch Baller League nebenbei laufen.
Ja, dann sind meine technischen Möglichkeiten im Urlaub doch begrenzt. Ich mache nur die Aufnahme und gucke mittlerweile, also ich gucke aufs Meer, aber ich sehe es nicht mehr, weil es dunkel ist.
Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, was besser ist. Ich glaube, es ist ein knappes 51, 49 für dich, muss ich ja ganz ehrlich sagen, weil mit dem Content, den ich hier gucke, gewinnst du halt keinen Blumentopf.
Okay, also Border League holt dich noch nicht ab.
Oh, ist okay. Ich find's krass, dass gerade live 20.08 Uhr 70.000 Leute im Stream sind.
Oh, das ist viel.
Das ist sehr, sehr viel. Und ab 20.30 auch das Topspiel der Ballers League live auf Pro7 Max.
Ja, das ist krass. Die haben sich da so irgendwie klammheimlich so an den Start geschlichen. Und auf einmal sind sie da und dann sind sie da, aber mit voller Kapelle.
Ja, genau, also es war ja irgendwie, man wusste, dass es das gibt und dass es kommt, aber jetzt ist es da und jetzt ist es auch mit einer ganz schönen Geschwindigkeit und Wucht da und es scheint wirklich, gerade am Anfang, ziemlich erfolgreich anzulaufen.
Ja, ja. Also freue ich mich so ein bisschen.
Ich mich auch. Ich bin gespannt, ich werde nachher mal detailliert reingucken nach der Aufnahme und auch mal wirklich, also bewusst ein, zwei Spiele gucken. Um auch zu verstehen, wie es abläuft, wie der Modus ist, was die Besonderheiten sind im Spiel, weil es gibt ja doch so drei, vier Features, die das ein bisschen unterhaltsamer und interessanter machen sollen. Mal gucken, ob es als Entertainment-Fußball-Format Spaß macht und gut funktioniert.
Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber kommen wir zurück zum Fußball.
Zum realen Fußball.
Zum realen Fußball. Da haben wir ja noch, kam ja. Also wir sind jetzt ja Montag, letzte Woche Montag oder Dienstag, weiß ich nicht genau, kam ja die auch wieder eine kleine Hiobsbotschaft, dass der Kai Bernstein, Präsident vom Hertha BSC, gestorben ist. Das
stimmt, du hast recht.
Kam für mich sehr überraschend und da bin ich ehrlich, hat mich mehr getroffen als das Ableben von Franz Beckenbauer. Oder mehr überrascht, sagen wir so.
Ja, kann ich verstehen. Klar ist es irgendwie immer, man hat gerade Franz Beckenbauer so als nationale Lichtgestalt, klar. Aber bei jemandem Ende 70 ist es, glaube ich, natürlicher, ja, dass das Leben nicht mehr ewig dauert. Und man wusste ja auch um den Gesundheitszustand von Franz Beckenbauer.
Eben.
Und ein Kai Bernstein ist ja mit 43 mitten aus dem Leben gerissen worden.
Ja, genau. Und gerade, glaube ich, für den Verein, es ist genau die richtige Person in der Position gewesen, um den Verein umzukrempeln und gut aufzustellen für die Zukunft.
Das hat ja auch gut funktioniert. Also der Berliner Weg, wie es von Kai Bernstein genannt wurde, hat ja schon erste Früchte getragen und ganz gut funktioniert, um eben wieder Fans, Verein, Stadt miteinander zu solidarisieren. Und Hertha war da, glaube ich, nach den Chaosjahren mit Windhorst, wir haben da ja auch im Sommer in einer Sonderfolge drüber gesprochen, das ist Berlin, Folge 16, wer die nochmal hören möchte, das hat sich in den letzten anderthalb Jahren schon sehr, sehr gedreht.
Ja, sehr, sehr zum Positiven, definitiv. Definitiv.
Also für den Verein tatsächlich das Schlimmste, was hätte passieren können, dass die jetzt durch so einen Schicksalsschlag so getroffen werden und wahrscheinlich in diesem Weg und in dieser Entwicklung ohne den größten Förderer, Fürsprecher und Initiator wahrscheinlich wieder mittelfristig zurückgeworfen werden.
Ja, das denke ich auch, aber ich hoffe, dass die, naja, die Verantwortlichen stellen nicht den Präsidenten oder wir nicht den Präsidenten, aber dass die Mitglieder und die Gremien wissen, jetzt dadurch, das, was er in den vergangenen Zeit geleistet hat, welches Anforderungsprofil diese Position hat, und nicht der irgendeinen Hiopai holt und ein Big City Club 2.0 aufbauen möchte.
Hoffe ich auch, kann ich mir aber auch nicht vorstellen, beziehungsweise allein die Wahl von Kai Bernstein 2022 hat ja schon gezeigt, dass Hertha BSC als Verein dafür offen ist und das auch wieder tun würde, jemanden zu wählen, der vielleicht nicht einfach aus, ich sag mal, diplomatischen Gründen oder externen Gründen das Amt des Präsidenten bekleidet, sondern wirklich intern aus dem Verein kommt und sich wirklich die Ziele und Entwicklung des Vereins komplett auf die Fahne geschrieben hat und nichts anderes.
Das denke ich auch. Apropos Ziele und Entwicklung. Stichwort, auch noch zweite Bundesliga. Wer auch Ziele hat, aber vielleicht nicht so die große Entwicklung, ist der HSV. Mein geliebter
Oh,
HSV.
findest du? Ja, mein geliebter HSV gewinnen gegen meine wirklich sympathisierten Schalker mit 2 zu 0.
Ja.
Ich habe mich da mit Peer auch wieder drüber unterhalten und der hat eine Entwicklung gesehen. Ich war auch
Ja,
ein bisschen überrascht,
ich bin ja.
aber er war halt nicht so kritisiert wie sonst.
Ja, ich bin ja auch ganz ehrlich, ich kann es eigentlich nicht beurteilen, weil ich nur die Ergebnisse sehe. Naja, also so inhaltlich kann ich das nicht wirklich beurteilen. Aber weiterhin sind sie 2 Punkte hinter St. Pauli. Naja, so noch in Schlagdistanz. Die Rangordnung in der zweiten Liga ist immer noch norddeutsch. Jetzt aber ein bisschen geändert, da Kiel verloren hat gegen Braunschweig. 2-1 ist St. Pauli Erster. Und mit 33 zu
Bleiben
15
Erster.
Toren, 9 Siege, 9 Unentschieden, keine Niederlage, sieht das alles relativ rund aus. Und ich kann mir ganz ehrlich vorstellen, dass die wirklich aufsteigen werden.
Die Tendenz ist da, die Chance ist da. Und sie hatten vor 3 Jahren ja, glaube ich, auch schon mal so eine sehr, sehr gute Saison unter Timo Schulz. Da haben sie es nicht hingekriegt. Letzte Saison ist denen so ein bisschen am Ende die Luft ausgegangen. Hoffen wir mal, dass es diesmal reicht. Der Sieg war wichtig, weil sonst, gerade die letzten Spiele, da hat es immer so ein bisschen gekrankt, dass St. Pauli einen Tick zu oft unentschieden gespielt hat. Also du kannst lieber von den Unentschieden, die sie jetzt drin hatten, ich glaube 4 oder 5 aus den letzten paar Spielen, ey, verlier lieber 2, gewinn 3. Hast du mehr von als irgendwie 4 Unentschieden?
Ist richtig, das stimmt. Aber ich glaube, jetzt mit dem Sieg, also guten Sieg, ich habe mir die Highlights angeschaut. Das geht hier in Südafrika, Zweitliga geht. Auch nur die verkürzten, aber die hatten sehr, sehr, sehr viele Torchancen und haben wohl ein dominierendes Spiel abgeliefert und ist, glaube ich, ein guter Start in dieses Jahr und in die Rückrunde. Und jetzt erwarten, oh, Düsseldorf kommt nächste Woche, wird schon harter Brocken und danach führt in der Liga, sind zwei harte Spiele. Da vielleicht wird nochmal der Gradmesser gemessen für Pauli, ob sie es schaffen, oben dran zu bleiben mit 2 Siegen oder ob sie ein bisschen abbauen. Naja, werden wir sehen. Ich würde es
Wir
ihnen.
sprechen vom ominösen Richtungsweisen.
Ja, genau. Ich würde es denen wünschen und würde halt St. Pauli auch mal in der ersten Liga mir wünschen, weil dann kann ich auch mal in HSV, sei schon, in Hamburg ein Spiel von Dortmund gucken.
Ist ein Argument.
Ja.
Das ist beim HSV ja seit Jahren nicht mehr
Nee.
vergönnt.
Nee. Wollen wir reingehen in die erste Liga? Weil wir sind jetzt schon fast 10 Minuten auf der Uhr und ich habe eine Memo mitbekommen, wir sollen uns kurz halten.
Das schaffen wir. Wir werden unter den 1,5 Stunden bleiben. Wir haben ja auch einen Vorteil. Wir haben kein Freitagsspiel. Mainz und Union Berlin wurde abgesagt, eingeschneit.
Ja, was ist denn los in Deutschland? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Hier sind immer so 25 Grad plus. Das ist Top-Wetter. Wir sind Samstag bei 35 Grad den Tafelberg hochgekraxelt. Kleiner Tipp dazu: Wenn die Community mal in Kapstadt sein sollte, nicht bei 35 Grad den Tafelberg hoch. Ist sau anstrengend und sau, sau, sau warm. Naja,
Aber schön. Gut ist very Instagrammable.
yeah, das ist es. Aber es gibt auch halt eine Seilbahn, mit der man hochfahren kann.
Also Profi-Tipp, nehmt die
Ja,
Seilbahn.
aber zurück zur Bundesliga eingeschneit. Ganz Deutschland ist im Schneechaos, Wetterchaos.
War zumindest im Schnee- und Wetterchaos übers Wochenende. Es war in allen Spielen eigentlich durchweg relativ bitterkalt. Bis gestern lag auch noch Schnee, heute Morgen alles weg, 9 Grad. Verstehe ich nicht, aber war so.
Okay.
Inhaltlich zu Mainz gegen Union Berlin. Nachholspiel ist auch schon terminiert, findet am 7.2. statt. Dadurch haben wir aber nur Samstagskonferenz, Samstagstopspiel und den Sonntag. Das erste Spiel, womit ich starten würde, ist Heidenheim gegen Wolfsburg.
Ja, da.
Wir sehen die Heidenheimer gewohnt in ihrem 4-1-4-1, keine großen Änderungen. Der VfL Wolfsburg startet im 4-2-3-1 und ich frage mich da direkt, hat Nico Kovac jetzt seine Form mal gefunden? Ist das dritte Mal hintereinander, dass er das System nicht ändert? Gefällt mir persönlich gar nicht. Da ist langsam Struktur drin, zumindest was auf den Platz gebracht werden soll.
Ja, da ist ja aber die Frage, wie lange darf Niko Kovac noch Trainer vom VfL Wolfsburg sein?
Da möchte ich gerne am Ende der Spielbesprechung noch zukommen, weil da habe ich nämlich schon wieder meinen Take und den habe ich mir auch wieder detailliert vorbereitet.
Ja, okay.
Weil so kann das nicht weitergehen für mich. Das ist alles sehr, sehr schwierig. Was nicht so schwierig war, war das 1 zu 0 von Czerny. Eines der, muss ich sagen, besten Tore des Spieltags. Sehr, sehr sehenswerter Doppelpass mit Jonas Wind. Gekonnt abgeschlossen und damit führt Wolfsburg erstmal. Aber auch wieder typisch Wolfsburg, die können selbst in Heidenheim mit einer Führung nicht so viel anfangen. Das Spiel ist relativ ausgeglichen, Heidenheim aber optisch überlegen und von Wolfsburg kommt dann erstmal gar nichts mehr. Und da frage ich mich, wie jede Woche, wie kann das mit dem Spielerpersonal sein und warum fällt Heidenheim mehr ein?
Ja, das würde ich sagen, liegt am Trainer. Obwohl der Trainer ja gesagt hat, in der Pressekonferenz, dass er an der Tafel oder was weiß ich was jedes Spiel gewinnt und eigentlich Meister sein müsste. Ich weiß nicht. Ich glaube, also, würde ich das als Spieler lesen, in dieser Situation, wo VfL Wolfsburg steckt und vom Qualität und Anspruch 5, 6 Plätze unter dem aktuell sind, das wird nämlich nicht motivieren. Und da auch
Nico.
als hier Chefmensch von Niko Kovac, ist das Raphael Schäfer? Weiß ich nicht. Sportdirektor,
Ja, ist das
Sportverstand, sonst
Sportdirektor?
was, keine Ahnung. Da würde ich sagen, ey, Kollege, komm mal hier rein, gib deine Schlüssel ab und schließ die Tür von außen. Also wirklich, das geht nicht, das kannst du nicht sagen.
Kannst du nicht? Es ist aber typischer Nico Kovac Galgenhumor in Pressekonferenzen, wenn es nicht läuft. Das kenne ich auch aus Bayern München Zeiten. Sage ich dir ganz ehrlich, das ist klassischer Nico Kovac, der sich etwas, ich sag mal, eingeengt angegriffen fühlt. Der benutzt solche Mechanismen und gibt dann eben so polarisierende Pressekonferenzen mit so Sätzen, wo du dir wirklich nur an den Kopf fassen kannst,
Ja.
wo man immer das Gefühl hat, dass er den Ernst der Lage etwas anders beurteilt als die Leute um ihn herum.
Definitiv. Also wollen wir noch viel über Spiel sprechen? Weil ich habe dann noch.
Ehrlich gesagt,
Auch,
ja.
achso, okay. Dann schieß mal. Also ich hab mir dieses Spiel ausgespart, weil ich nicht so viel Zeit hatte zur Vorbereitung. Weil ich dachte, Heidenheim, Wolfsburg, 1-1. Ah, nee, muss nicht sein.
Dann lass mich dir drei Sätze noch ganz kurz geben. Heidenheim spielt Wolfsburg phasenweise an die Wand, macht zwei Abseitstore, die denen weggepfiffen werden. Das zweite ist ein bisschen ärgerlich. Beim ersten könnte man diskutieren. Weiß ich wirklich nicht, ob der eigentliche Ausgleich von Schöppner abseits ist. Ist so entschieden worden, muss man jetzt mit leben. Aber Wolfsburg hat da nicht so viel zu melden. Hätte dieses Spiel mindestens 2-1 eigentlich verdient verlieren müssen. Heißt im Umkehrschluss aber auch durch das 1-1, dass man wieder nicht gewinnt. Wolfsburg damit in der Rückrunde noch ohne Sieg. Heidenheim wiederum seit 5 Spielen ungeschlagen und weiter in der Tabelle vorm VfL. Wolfsburg. Und ich hätte jetzt noch den Kovac-Take gehabt mit dem Zitat, das hatte ich mir auch rausgeschrieben. Aber da haben wir jetzt schon drüber geredet. Also für Niko Kovac, mich wundert es immer noch, dass es nicht enger ist in der Diskussion um seinen Job.
Ja, das wundert mich auch. Bevor wir zu Niko Kovac kommen, möchte ich kurz über Jan-Niklas Beste sprechen. Wie viel würdest
Er ist der Beste.
Ja, auch. Wie viel würdest du für ihn ausgeben wollen?
Ich kann das frei entscheiden. Ich bin nicht gerade an irgendeinen Verein gebunden, sondern ich kann einfach seinen Marktwert für mich taxieren.
Ja.
Ich sag dir ganz ehrlich, also aufgrund der Umstände wird das wahrscheinlich eine Ablöse so zwischen 12 und 15 Millionen sein, wenn er wechselt, auf Marktwert gerecht. Ich würde persönlich, wenn ich Sportdirektor eines Vereins wäre, bis 20 Millionen gehen.
Okay. Ja, ich habe nämlich unter der Woche irgendwo bei Sky Transfer bei Instagram gesehen, 10 bis 15 Millionen möchte Heidenheim wohl haben.
12 Millionen ist ein taxierter Marktwert auf Transfermarkt, ja.
Okay. Ja, schauen wir mal. Jetzt noch die Frage, wann wird Kovac entlassen? Du hast ja da was zusammengerechnet.
Also nach meiner Zusammenrechnung wäre er am 14. Spieltag entlassen worden. Das muss ich ja auch so sagen.
Der ist schon vorbei, der 14. Spieltag. Ja.
Der ist schon ein bisschen vorbei. Ich sage mal so, wenn er von den nächsten 3 Spielen keins gewinnt, ist er weg. Also das hat wirklich was. Also die Uhr tickt. Es wird, wenn es passiert, relativ schnell gehen. Also es wird wieder irgendein 1-1 geben, wo man sich denkt, ah, klar, jetzt also passiert wieder nichts, wie nach diesem Spiel jetzt. Und dann mit mal Breaking News, er ist weg.
Ja, ich kann,
also ich gebe ihm noch so bis Mitte Februar.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht schon nach dem Spiel gegen Köln nächsten Samstag entlassen wird.
Dafür ist Köln, glaube ich, einfach zu schwach.
Ja, aber wenn... Ja,
da kommen wir im Verlauf des Podcasts noch
zu. Wenn Wolfsburg aber auch nichts geschissen kriegt und die 1-1 spielen... Kannst du ihn durch mal...
Wir kommen noch zu Köln, dann können wir das noch mal ausführen. Weil das müsste ja eigentlich dein Lieblingsspiel des Spieltags sein.
Ja.
Wollen wir aber vorher noch über ein anderes Spiel reden. Das ist Freiburg gegen Hoffenheim bei mir.
Ja, das war auch gut. Für mich, also für meine Kicker-Elf und für mein Vertrauen an Maxi Bayer.
Dann lass uns doch direkt mal reingehen. Ich gehe einmal in den Spielfilm. Freiburg spielt im modifizierten 4-4-2. Wir sehen wieder Merlin heißt er.
Merlin Röhl, genau.
So gemerkt. Röhl in der Startaufstellung. Ist es sein 12. Spiel von Beginn an. Dafür, dass wir am Anfang der Saison noch so leichte Bedenken hatten, weil er nicht direkt von Anfang an gespielt hat, der hat sich komplett festgebissen in der Startaufstellung von Christian Streich.
Ja, finde ich gut. Und das ist, glaube ich, auch ein Mitgrund, warum, habe ich heute gelesen, Jannik Keitel am Ende der Saison den Verein verlässt.
Genau, der geht zum VfB Stuttgart, habe ich gelesen.
Ja, ist, glaube ich, noch nicht fix, aber so gut wie, also 88% oder 99,9%.
Der Kicker hat auch schon drüber berichtet. Ich sag mal so, das ist, glaube ich, für beide eine Win-Win-Situation. Also der könnte sowohl Stuttgart ganz gut zu Gesicht stehen, als auch, dass er wahrscheinlich ein bisschen mehr Perspektive hat, so komisch das auch klingt, als beim SC Freiburg.
Ja, verrückt, aber ist wohl so. Vielleicht passt er auch dort besser ins System.
Dann lass uns schauen, werden wir ab Sommer sehen. Die Hoffenheimer im 3-3-2-2, wie man heutzutage gerne spielt. Bayer und Weghorst als starke Doppelspitze. Finn Ole Becker dieses Mal kein Faktor auf der Halbraum-10 mit André Kramaric.
Leider nein.
Und Grilic wieder in der IV, in der zentralen Position, übernimmt für Kevin Vogt, der jetzt ja bei Union Berlin spielt. Es ist das zweite Spiel auf der Position für Florian Grilic. Durchaus interessante Entwicklung. Ich finde den da ehrlich gesagt nicht so schlecht aufgehoben.
Aber hat er sich...
Weil er da so als fast Libero, freier Mann, seine Stärken ein bisschen besser ausspielen kann im Passspiel und in der Spieleröffnung.
Ja, aber hat er nicht, sich nicht auch wieder einen Bock geleistet? Hat er nicht wieder vor dem ersten Tor von Freiburg einen Ballverlust gehabt?
Vom 2-0,
Oder
komm mal
zwei,
dazu.
ah ja, genau, ich weiß nicht mehr, ja, genau, okay.
Ja. Dann einmal weiter in das Spiel. Freiburg legt los wie die Feuerwehr. In IFC-Sprache würde man sagen, die spielen 71er Tiefe. Da geht es richtig rund mit Pressing. Hoffenheim fällt nicht so viel ein und kommt gar nicht zur Entfaltung. Wir sehen Anton Stach, der wahrscheinlich sein schwächstes Saisonspiel macht, bekommt einfach gar keine Kontrolle im Mittelfeld, was denn zwangsläufig dazu führt, dass der SC Freiburg die Halbzeit mit dem 1:0 durch Höhler verdient mit einem Erfolgserlebnis beendet. Und dann hast du was zur ersten Halbzeit inhaltlich, weil dann würden wir zum Florian Grilic-Punkt kommen.
Ja, Grilic.
Genau, 55. Minute. Vincenzo Grifo mit dem 2:0 und herausgehend daraus ein Aufbaufehler von Florian Grilic, der im Aufbauspiel den Ball verliert. Freiburg schaltet schnell um über Schalai, heißt er?
Schalai, ja.
Und Grifo. Und so kommt Grifo nach seiner Vorlage zum 1:0 zum 2:0. Und das ist die von dir angesprochene Szene, wo Florian Grilic nicht ganz so gut aussieht und ich finde auch ein bisschen von seinen Mitspielern hängen gelassen wird.
Ja, das sieht so, so sehr, ich muss es sehr schnell gucken auf 1, also mein Mikro war gerade weg. Ich muss es sehr schnell gucken auf 1,5-facher Geschwindigkeit. Ich habe auch nicht zurückgespult. Kann sein.
Aber wie gesagt, für mich der freie Mann in der Innenverteidigung, da sollte es noch eine Absicherung geben.
Ja.
Wenn er mit nach vorne geht, hat wahrscheinlich noch nicht ganz so gut funktioniert. Wie gesagt, war das zweite Spiel, denn Kevin Vogt war da erfahrener und eingespielter. Der hat die ersten 16 Spiele auf der Position jeweils von Anfang an gemacht. Was für die Hoffenheimer aber gar nicht so schlimm ist, denn direkt nur 4 Minuten später, nach dem 2:0, fällt das 2:1. Und da sehen wir eine schöne Kombination von Bayer und Weghorst. Es ist ein Duo, das funktioniert, was man so vor der Saison niemals zusammengetippt hätte, finde ich.
Jein. Weiß, na. Ich hab's ja schon gesehen. Also jedenfalls Wout Weghorst, Maxi Bayer jetzt nicht unbedingt, aber Wout Weghorst habe ich schon gesehen, weil das ist genau sein, also wer drumherum supportet, er ist keine alleinige Spitze, da kann er glänzen und wir wissen aus den Wolfsburger Zeiten, dass er durchaus abschlussstark ist.
Ja, Wout Weghorst ist immer so ein 15-Tore-Spieler gewesen. Der krankt wie viele Spieler einfach an sein Manchester United Stint, wo er in 19 Spielen nur ein Tor gemacht hat und so ein bisschen als Lachnummer dargestellt wurde, beziehungsweise schnell zum Meme wurde, wie es halt immer in England so ist.
Aber er war nicht vor.
Unberechtigterweise ist.
War nicht vor noch in West Ham, Burnley, Villa oder so in England?
Also er gehört Burnley immer noch. Er ist auch nur ausgeliehen an Hoffenheim. Er hat dazwischen ja auch noch einen sehr erfolgreichen halbjährigen Stint bei Beşiktaş Istanbul gehabt, von wo Manchester ihn ja aus der Leihe rausgekauft hat, um eben einen Zielspieler zu haben in der Rückrunde letztes Jahr.
Ja.
Ja, also der hat so ein bisschen Reisejahre hinter sich. So ein bisschen komisch. Ich finde es auch immer noch komisch, dass er in Hoffenheim gelandet ist. Ey, aber wenn's funktioniert, und es funktioniert ja, weil es geht dann nämlich ganz genau so weiter. Wir sehen dann wiederum, warum Florian Grilic doch sehr, sehr gut auf der Position als zentraler Innenverteidiger ist. Absoluter Traumpass in der Entstehung zum 2:2 und es trifft Maxi Bayer nach ehrlicherweise langer Zeit mal wieder.
Yep.
Hast du auf dem Schirm, wann Maxi Bayer sein letztes Tor geschossen hat?
Warte, meinst du das 2-1 oder das 2-2?
Das 2-2.
Achso.
Also wie viele Spieltage Maxi Bayer nicht getroffen hat?
Boah. Müssen schon so 6, 7 sein?
Ich kann dir sagen, es sind 10. Sein letztes Tor hat er am 8. Spieltag gemacht. Ich war auch völlig schockiert, deswegen habe ich es extra nachrecherchiert.
Wow. Okay. Krass. Das ist lang her.
Hatte ich auch so nicht auf dem Schirm. Und es sind auch seine ersten Scorer seit dem 9. Spieltag gewesen, weil da hat er nämlich 3 Tore gegen Stuttgart vorbereitet. Und danach relativ unglücklich, aber jetzt ist er wieder da.
Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache, das ist sehr, sehr
Also
wichtig.
kannst du dich in einem Kicker-Manager-Spiel freuen?
Ja, absolut. Ich habe auch da einen starken dritten Platz. Nee, dritten Platz gemacht? Wo ist mein Handy? Ich glaube, dritten oder vierten Platz gemacht. Da habe ich mich drüber gefreut.
Es geht wieder bergauf mit den Spielern, die wir rausgescoutet haben vor der Saison und in der Saison.
Ja. Das haben wir.
Ich
Warte,
mache
ich bin
parallel
gleich
schon
da.
einmal weiter mit dem Spielfilm des Spiels. Dann haben wir Gulde, der vom Platz fliegt. Braucht man ehrlicherweise meiner Meinung nach nicht viel zu sagen. Das ist ein klassisches taktisches Foul. Die zweite gelbe nimmt er mit.
Ja.
Was denn ein bisschen überraschend
Und
ist,
kurze
Freiburg.
Frage, wer hat das Foul
Ja.
rausgeholt?
Maxi Bayer.
So nämlich.
Gibt bei Kicker Manager, glaube ich, keine Punkte. Bei Kickbase hätte es Punkte gegeben.
Ah, okay.
Da kriegst du aber auch für jeden Scheiß Punkte.
Ja.
Muss man auch ehrlich sagen. Was dann für mich ein bisschen überraschend ist, nicht Hoffenheim reagiert auf diesen Platzverweis, sondern Freiburg. Hoffenheim fällt nicht mehr viel ein. Freiburg bleibt giftiger, bissiger und macht 3 Minuten nach dem Platzverweis das 3:2. In der Entstehung könnte man noch argumentieren, ob es vielleicht ein Foul der Freiburger war. Es gibt kurze Schiedsrichterdiskussionen der Hoffenheimer. Am Ende bleibt das Tor bestehen und damit auch der der Heimsieg, Entschuldigung, der Freiburger zum 3:2.
Ja, und damit bleiben die Hoffenheimer sind schon die Freiburger auch weiter dran an Europa.
28 Punkte, aktuell 7. Frankfurt kommen wir gleich noch zu. Punktgleich auf Platz 6. Dortmund kann sich ein bisschen absetzen durch den Spieltag. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum BVB, der in Köln gastiert.
Ja, das muss ein schönes Spiel gewesen sein.
Das war tatsächlich ein schönes Spiel. Ich habe mir aufgeschrieben, bevor ich in die Aufstellung gehe, Dortmunds bestes Ligaspiel, deutlich stabiler und mit mehr Konzept und Plan im Spiel. Diese Saison, wenn nur in der Champions League, so gesehen.
Ja, gut, muss man auch sagen, war gegen Köln, ne? Aber ja. Ja, also.
Das ist noch so ein bisschen meine Bedenken. Meine einzigen Bedenken sind, dass es eben gegen Köln war und die sind für mich wirklich mit Abstand die schwächste Mannschaft der Bundesliga, weil die im Kader einfach einen Ticken mehr Qualität haben als Darmstadt. Darmstadt kann nicht anders, Köln sollte für mich anders.
Ja.
Das muss ich ganz hart so sagen.
Ja, Dortmund profitiert einfach von den leichten Auftaktprogramm mit Darmstadt, Köln. Das sind so mit die beiden schlechtesten Teams aus der Liga. Also was Fußballerische angeht. Und jetzt Bochum. Gut, Bochum ist jetzt ein bisschen schwieriger als Darmstadt und Köln, aber schon ein kleiner Vorteil, dass du besser in dein System kommst, besser in die Abläufe, gerade für Sancho und Matzen, da nochmal ein bisschen entspannter reinzukommen, als jetzt zum Beispiel direkt gegen Bayern München und Bayer Leverkusen.
Dortmund nutzt es auf jeden Fall jetzt in der Rückrunde deutlich besser als in der Hinrunde, weil da waren die Ergebnisse 2-2. Gegen Köln hat man, glaube ich, 2-0 zu Hause gewonnen und dann gegen Bochum 1-1 gespielt. Da hatte man aber auch nicht Sven Bender und Nuri Sahin als Co-Trainer. Das muss man so hart und ehrlich sagen. Man hatte auch keinen Jadon Sancho und vor allen Dingen hatte man keinen Ian Madsen. Ich würde aber einmal in die Aufstellung gehen. Bei Köln fehlt Davie Selke, der Zielspieler,
Ist verletzt.
der Stürmer. Der Mann für die Tore, der ist verletzt. Genau, beim BVB startet Jadon Sancho das erste Mal für Beino Gittens. Und trotz Kritik und 4 Minuten Einsatz gegen Darmstadt darf Niki Süle ran.
Jetzt
Hab ich mich ein bisschen gewundert.
soll wohl eine gute Reaktion im Training gezeigt haben. Kann, aber
Also ich dachte im McDrive.
da sowieso. So wird das gesagt. Kann aber auch liegen, dass Schaden nicht fett war.
Wollte ich gerade sagen, lag es vielleicht nicht an der Reaktion, sondern daran, dass Emre Can einfach verletzt war?
Ja, also glaube ich eher. Wording war ein bisschen anders. Aber er musste zur Halbzeit mit Rückenproblemen, Schmerzen raus. Dann kam Henry blank rein und hat ein solides Spiel abgeliefert. Jetzt die Frage, wenn Niki Süle fit sein sollte für Bochum, Chan immer noch verletzt ist, würdest du Süle oder blank spielen lassen?
Immer den anderen. Wenn ich die Wahl habe zwischen Süle und jemand anders, würde ich immer den anderen spielen lassen. Das sage ich dir ganz hart, so wie es ist.
Ja.
Ich sage es jede Woche hier im Podcast. Es gibt einen Grund, warum Bayern München diesen Vertrag nicht verlängert hat. Und wir sehen es jetzt beim BVB, weil er da nicht mal Stammspieler ist.
Ja, also ich würde auch blank spielen lassen, nicht weil es Süle ist, aber du kannst dir da eine weitere Option für die restliche Saison und für nächste Saison aufbauen, die dir dann im Sommer andere Optionen auf dem Transfermarkt ermöglichen und dir vielleicht auch ein bisschen Geld spart, weil du spielst jetzt gegen Bochum noch, gegen Heidenheim, Freiburg, Wolfsburg in der Liga, da kannst du den Jungen mal spielen lassen und an die
Ist auf
Bundesliga
jeden Fall eine
heranführen.
Option, einfach um einen Spieler zu
Ja,
entwickeln.
genau. Ja, genau. Das ist die perfekte Situation. Und ich glaube, da, also wenn Sven Bender irgendwas in ihn sieht, wird er sich für ihn einsetzen und ihn dem Rat geben.
Ich bin sehr, sehr
Ich
gespannt.
hoffe persönlich, dass Süle halt nicht fit wird und man keine andere Option hat, als ihn spielen zu lassen.
Ich könnte es mir vorstellen, Niklas Süle und Rückenverletzung sind ja schon eine etwas längere Geschichte. Ich würde damit einmal überleiten ins Spiel selber an sich, weil da geht der BVB relativ früh in Führung. Und ich sag dir ganz ehrlich, das war für mich eine der am schlechtesten getretenen Ecken der ganzen Saison. Also die war wirklich so schlecht, so blind und so halb hoch von Julian Brandt getreten. Ich habe es mir in der Wiederholung nicht noch dreimal angeguckt. Es sah aber so aus, als hätte er den einfach nicht richtig getroffen und sich da gedacht, okay, scheiß drauf, hat nicht geklappt. Vorteil für die Dortmunder in dem Fall, es war einfach von Köln noch schlechter verteidigt, als die Ecke getreten war. Weil so hatte Donny mal eine Zeit, einmal quer durch den 16er zu laufen, sich am Kölner vorbeizuschieben und das Ding reinzumachen. Also ein absurdes Tor, sag ich dir ganz ehrlich.
Ja, ich weiß nicht, ob das sogar gewollt war.
Das war auf gar keinen Fall gewollt. Also von den Kölnern war das nicht gewollt, so verteidigt.
Ja.
Und die Eckenvariante, selbst wenn es ein flaches Ding in den Rückraum wollte, war die so schlecht ausgeführt. Also alles an dieser Szene war einfach
Naja, aber wo war die denn
ungewöhnlich.
schlecht?
Die war einfach überhaupt, also ich sag mal so, wenn Köln die vernünftig
Ja,
verteidigt,
also Moment,
hat Donny Malen
so,
keine Chance, an den Ball zu kommen.
ja,
Also denkt
naja,
Pötsch das
naja,
Ding
also
einfach klar raus, weil die genau in den toten Raum ist.
nein, 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 nein. Ich glaube, die war genau so geplant, weil Brandt den genau zwischen den Spielerpulk zwischen Elfer und Fünfer reinspielt und dem Spieler, der kurz, ich glaube, Sabitzer das da verteidigt. Und Mahnen läuft herein, kommt im ersten Moment aber nicht an den Spieler direkt vorbei und dreht dann die, also spielt, geht nochmal um den Spieler rum und spielt ihn aufs Tor. Ich glaube, die war genau so einstudiert.
Dann ist sie aber trotzdem schlecht ausgeführt, weil mit normalem Bundesliga-Niveau verteidigst du die Ausführung einfach so weg. Ohne dass da irgendwas passiert.
Jein, warte mal, die laufen alle. Es steht ja keiner, gut, es steht absolut keiner kurz bei Köln. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der die haben ja einen extra Trainer für die, der die Spielvorbereitung macht, das bei den Kölnern gesehen hat, wie die Ecken verteidigen und das erkannt hat und versucht haben, das auszunutzen, was ja tendenziell geklappt hat.
Im Ergebnis hat es geklappt. In der Ausführung hätte man das, glaube ich, deutlich besser machen müssen, wenn man gegen einen Gegner gespielt hätte, der Bundesliga-Niveau hat.
Nein, ich finde, das ist schon gut.
Für mich bleibt es die am schlechten getretenste Ecke, die zum Erfolg geführt hat in der ganzen
Nee, nee, das
Bundesliga-Saison.
ist die Ecke von, ich weiß nicht, wie Stuttgart. Ich weiß nicht, wer die getreten hat, als Undav den Halbhoch da so reingemacht hat.
Nee, das war eine Eckenvariante.
Nee.
Das war genauso geplant.
Nee.
Da
Ja,
bin ich ganz verwirrt, wie ihr sprecht. Sag ihr.
Ecke war ja viel, viel schwieriger zu verwerten als das Ding.
Ja, aber Undav hat halt auch eine hohe individuelle Qualität.
Ja gut, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, Donny Malen hatte eine höhere Invalidität als Dennis Undav. Er zeigt sie so nicht so
Boah,
häufig.
schwierig. So nämlich. So nämlich. Ja, Dennis Undav ist halt am Overperformen und Donny Malen ist halt am BVB-Trikot halt am Underperformen. Deswegen sieht das, was Malen macht, in der Regel immer noch ganz gut aus. Er hat ja auch 7 Saisontore, aber am Ende des Tages auch nur 8 Scorer.
Ja.
Und ich bin ja eigentlich sehr, sehr großer Donny Malen-Fan. Aber das, was ich beim BVB in den fast 3 Jahren jetzt gesehen habe, ich habe immer das Gefühl, da geht noch mehr.
Ja, aber da habe ich auch absolute Good News. Er hat jetzt anscheinend einen neuen Ausrüster-Deal mit Puma, weil er gegen Köln in pinken Puma-Schuhen gespielt. Das beflügelt ihn.
Ja, endlich. Kingsley Coman hat auch in pinken Pumaschuhen gespielt und da kommen wir noch zu, was der gespielt hat.
Ja, der hat den
Der
Ausrüstervertrag ja
wieder
nicht.
gut gespielt
Der
hat.
den hat schon ein bisschen länger gewechselt. Das ist also was anderes. Das ist nicht gleich hier
Ja, lass
ausgesetzt.
uns zum Elfmeter kommen.
Oh,
Den holt
schwierig.
nämlich Jadon Sancho raus
Schwierig.
durch individuelle Qualität, darf ihn dann aber nicht schießen.
Ja.
Und jetzt frage ich dich, ist das die richtige Autorität von Fülle?
Ja, klar. Alles, was Philipp macht, ist richtig. So kurz gesagt. Aber bevor wir darüber kommen, ist das für dich ein Elfmeter oder nicht?
Das ist für mich ein Elfmeter, ja.
Ja.
Da gibt es für mich auch keine Diskussion. Ja.
Gebe ich dir recht? Ich sage dir aber auch, wenn er nicht gepfiffen wird, kann sich auch keiner darüber beschweren. Es ist halt so, ich glaube, wenn er sich nicht hinschmeißt, kriegt er den Elfmeter nicht.
Dafür ist Jadon Sancho aber A zu clever.
Ja.
Und B, sage ich dir ganz ehrlich, ist das wieder diese klassische Szene, die man, wenn man sie von außen sieht, man einfach in Anführungsstrichen Wirkung und Tempo ein bisschen unterschätzt.
Ja.
Also er macht es clever, er hat aber auch diese zwei, drei schnellen Schritte. Und wenn du dann getroffen wirst, da kannst du gar nicht viel machen. Das sieht zwar immer so aus, als würdest du dich hinschmeißen, aber du bist halt einfach so aus dem Gleichgewicht, dass du dann einfach umfällst.
Ja gut, er hat sich schon fallen lassen, weil er gehalten wurde. Und wäre er stabil geblieben, hätte er, glaube ich, auch geschafft. Dann hätte er den Elfmeter, er hätte sich die Arme nach oben gerissen, sich umgedreht zum Schiedsrichter, hätte sich beschwert, hätte den Elfmeter nicht gekriegt.
Deswegen sage ich ja clever. Also macht er schon gut, ist für mich okay, kann sich keiner über den Pfiff beschweren. Dann im Nachhinein die Diskussion, sagst du, Fülle macht alles richtig. Es war auch aus Mannschaftssicht richtig, dass du erstmal auf das absichernde 2-0 gehst, anstatt dann zu sagen, okay, wir geben Jadon Sancho die Chance, die große Chance auf sein Erfolgserlebnis und sein erstes Tor nach seiner Rückkehr.
Ja, wenn es nicht 1-0 steht, dann und das 2-0 und 3-0 und das die letzten 15 Minuten sind, dann kannst du es machen. So nicht. Es gibt da ja eine Geschichte aus der letzten Saison, am letzten Spieltag. Da hat sich auch jemand so gut gefühlt und wollte einen Elfmeter schießen, hat ihn aber nicht reingemacht.
Stimmt auch wieder, aber das war auch jemand, der vorher in seiner Profikarriere noch nie einen Elfmeter verschossen hatte.
Ja, trotzdem. Aber da wirklich die richtige Entscheidung in Fülle zu sagen, nein, ich mach das.
Okay, da sage ich es dir so, also dafür bist du der Dortmund-Experte. Dann geht's aber weiter, dann gibt es den Doppelschlag. Überragender Ballgewinn von Ian Madsen. Es wird schnell umgeschaltet und nach dem überragenden Ballgewinn spielt er einen noch überragenden Pass in den Lauf von Donny Malen und der macht das 3 zu 0. Und ich sage dir ganz ehrlich, das war mein Tor des Spieltags.
Das ist schon geil, ne? Also, als ich das gesehen habe, da dachte ich, boah, das hätten ein
Nico Schulz?
ja, auch Benzebaini oder so gut ich ihn auch finde, Ryerson nicht hinbekommen.
Nein, also Ryerson ist zwar ein Kämpfer, aber der hat einfach nicht diese offensive Dimension, die dann Ian Madsen hat. Und Madsen ist ja auch einfach ein sehr, sehr guter Spieler, der einfach nur aus, ich sag mal, wirklichen Quatschgründen jetzt von Chelsea ausgeliehen werden konnte. Weil Chelsea eben ihren Kader, ihre Saison und alles Mögliche nicht auf die Reihe kriegen. Normalerweise müsste der bei Chelsea als Linksverteidiger Stammspieler sein und er wäre einer der besten Spieler in dieser Mannschaft. Warum er das nicht ist, muss man Pochettino fragen. Ich bin nach 1,5 Jahren einfach müde, das durchzudiskutieren. Ich bin ganz froh, dass der in der Bundesliga spielt, dass er jetzt regelmäßig spielt und dass man einfach aus nächster Nähe sehen kann, was für ein überragender Spieler das ist.
Ja, und dass gerade Dortmund von seinen Qualitäten profitiert.
Dortmund ist natürlich also der perfekte Verein, um ihn zu implementieren. Das ist quasi Hakimi 2.0. Und jetzt meine Theorie. Der Ian Madsen hat ja eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag bei Chelsea im Sommer. Die wird auf 35 Millionen Pfund geschätzt. Ich gehe nicht davon aus, dass Dortmund für einen Außenverteidiger zwischen 35 und 40 Millionen bezahlt und ihn damit zum teuersten Spieler macht, den sie je verpflichtet haben. Vielleicht. Sollten sie es tun, meiner Meinung nach nach 2 Spielen und von dem, was ich aus Chelsea von Madsen weiß, auf jeden Fall. Was wird passieren? Bayern wird Alphonso Davies verkaufen an Real Madrid und die Ausstiegsklausel von Ian Madsen ziehen. Hier habt ihr es zuerst gehört.
Genau das kann ich mir auch vorstellen. Leider.
Es ist ein bisschen traurig, aber es ist auch ein bisschen obvious. Ich sag's dir ganz ehrlich.
Ja. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und ich wurde, als du das angefangen oder angeteasert hast, ne? Ich habe gedacht, ja, okay. Ja, AK Bayern, tschüss, wenn Davis weggeht. Hundertprozentig.
Ich würd's auch nicht so dumm finden, aber schauen wir mal, weil man muss auch dazu sagen, Teil der anderen Wahrheit ist, Bayern kriegt seit 1,5 Jahren auf dem Transfermarkt nicht mehr das auf die Kette, was man den Bayern eigentlich zutrauen müsste, weil es kann eigentlich nicht sein, dass sie am 22.01. noch keinen Rechtsverteidiger haben. Das kann nicht sein.
Nee, und da habe ich auch noch eine Frage später zu, aber lass uns bei dem Spiel bleiben. Es macht
Ja,
nämlich
genau,
noch
das müssen wir
Youssoupha
noch abschließen.
Moukoko das 4-0. In der.
Das ist wieder ein starkes Tor von
Ja,
Moukoko, finde ich.
ist nicht einfach zu erwerten, so halb hoch.
Nee, also da macht er quasi die klassische Torjägerbewegung. Das Tor letzte Woche gegen Darmstadt war einfach technisch stark. Zeigt auch, Moukoko ist nicht der Größte, aber er hat einfach ein, zwei, drei Dimensionen mehr als einfach nur, in Anführungsstrichen, stumpfer Torjäger zu sein.
Ja, genau. Und ich muss gerade mal gucken, wann er gegen Dings gekommen ist. Da ist er relativ zum Schluss gekommen. 81. Jetzt ist er ein paar Minuten früher gekommen. Ich sage dir mal so, ich möchte, dass der einfach mehr Spielzeit bekommt.
Ich hoffe, dass die letzten beiden Spiele und dass sie auch erfolgreich waren, ein Trend sind, dass er vielleicht ein bisschen eher kommt. Auch mal, dass er vielleicht auch mal mit Fülle zusammenspielt. Alaire ist nicht da, der ist beim Afrika Cup. Also das muss Moukokos Chance sein, sich jetzt mehr und mehr in Fokus zu spielen.
Ja, ich sag mal so, ja, schafft er ja eigentlich dadurch, dass er zweimal eingewechselt wurde und zweimal genetzt hat, ne?
Für mich sind das auch gute Argumente. Für Edin Terzic reicht es komischerweise immer oft nicht. Könnte aber auch ein Faktor sein, dass sich das bei Sven Bender und Nuri Sahin so ein bisschen ändert.
Ja, hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Und was wir so ein bisschen bisher außer Acht gelassen haben. Thomas Menü, 92 Minuten.
Und wieder solide. Gut, Köln und Darmstadt waren jetzt nicht die größten Herausforderungen. Aber er war da und hat zweimal gespielt. Da haben wir so nicht mehr, glaube ich, beide mitgerechnet, dass der nochmal zwei Spiele über 90 Minuten für den BVB macht.
Nee, meinetwegen braucht er es auch nicht mehr, wenn sie ihn jetzt im Winter nochmal irgendwie für leichten 2 Millionen verscherbeln können oder sowas.
Oh, der hat ja einen sehr, sehr guten Vertrag beim BVB. Ich glaube, da nimmt er jetzt das letzte halbe Jahr noch mit und dann ist das gut. Und dann geht er zurück nach Belgien, wahrscheinlich zu Brügge.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, leider. Ja gut, wenn er.
Abschließend zum Spiel. Ja,
Ja, also
sorry.
wenn er diese Leistung, die er jetzt abgerufen hat, weiterhin abruft, ist okay.
Also, dann reicht es als Rotations Rechtsverteidiger
Ja.
nach Rajason.
Ja. Ja. Du wolltest noch ein paar abschließende Worte zum Spiel sagen.
Genau, einfach nur noch ein Fun Fact. Donny Malen beschenkt sich einen Tag nach seinem 25. Geburtstag mit einem Doppelpack. Der ist nämlich am Freitag, den 19.01.25 geworden.
Top! Herzlichen Glückwunsch!
Auch von dieser Stelle.
Und.
Und damit würde ich
Ja,
überleiten
Moment,
zum
Moment, Moment,
Bochum
Moment,
gegen den VfB Stuttgart.
Moment. Ja. Ja.
Oder doch nicht?
Ja. Also, ich wollte damit nur sagen, dass Dortmund jetzt weiterhin Fünfter ist, aber Anschluss an Platz 3 hat, da Stuttgart verloren hat und Leipzig auch verloren hat. Aber da kommen wir jetzt wahrscheinlich jetzt zu.
Genau. Deine Überleitung war sogar zum Stuttgart-Spiel hier noch viel besser als meine.
Ja, ist okay. Und
Ich würde einmal wieder in die Formation gehen.
ja, nee, nicht,
Wir sehen
stopp,
Stuttgart
stopp, stopp,
im.
stopp, Formation. Sind die Stuttgarter eigentlich da, wo wir sie zwischen Spieltag 10 und 12 hingeredet hat? In der Krise?
Ja, natürlich sind die da. Das geht jetzt auch nur noch in eine Richtung und die heißt bergab. Also Stuttgart wird am Ende irgendwas zwischen Platz 6 und 9.
Ja, das denke ich auch.
Bin mir da relativ sicher, weil jetzt ist langsam Schluss mit VfB Ole Ole. Stuttgart startet im 4-2-3-1, Dennis Undaf als einzige Spitze. Bochum spiegelt das Ganze ebenfalls im 4-2-3-1. Überraschenderweise sehen wir mal wieder nicht Felix Paslak und Daschner. Beide sitzen 90 Minuten auf der Bank. Ich sag dir ganz ehrlich, selbst wenn du das Spiel 1-0 gewinnst, als Trainer recht hast, ist das eine absolute Fehlentscheidung von Trainer Leitsch.
Ja, definitiv. Mit den beiden Spielern gewinnst du 4-5-0.
Das glaube ich nämlich auch. Und mit beiden in der Startaufstellung hätten die Stuttgarter Fans auch gesagt: Kein Problem, ist ein Rettungsweg, wir nehmen den Banner sofort da weg und wir diskutieren hier keine Dreiviertelstunde. Weil wir
Definitiv.
wollen einfach Felix Passler Klasse auf dem Platz sehen und das soll jetzt sofort bitte weitergehen. Nehmt die Fahne, mottet sie ein, packt sie weg. Wirklich, wir helfen noch beim Kabel durchschneiden, liebe Feuerwehr. Sehr, sehr gerne. Es ist so ein Vergnügen, Felix Passler spielen zu sehen.
Ja, ich glaube, das war auch nur eine Protestaktion, weil Felix Paslak und Lukas Daschner nicht gespielt haben.
Könnte ich mir auch vorstellen. Sage ich dir ganz ehrlich, alles andere lässt sich nicht zu erklären. Weil das war für mich unterm Strich eine der quatschigsten Aktionen, die ich seit langem im Fußball gesehen habe.
Dass sie das Banner nicht abgenommen haben.
Dass sie das Banner nicht abgenommen haben und dass da die Verantwortlichen des Stadions und wirklich eine Dreiviertelstunde vom VfL, Entschuldigung, drauf rumdiskutiert haben und dieses Spiel verzögert haben. Also, das kostet ja auch Geld, das kostet Nerven, da sitzen 32.000 Leute im Stadion. Ganz ehrlich. Das ist ein Rettungs- und Fluchtweg. Und ja, vielleicht ist dann ein Fehler passiert und man hat es über 45 Minuten nicht gemerkt in der ersten Halbzeit. Aber es ist dann ja aufgefallen. Man hat die Stuttgarter darauf hingewiesen. Ganz ehrlich, dann ist das Ding abzunehmen. Und wenn das Ding nicht innerhalb von 5 Minuten ab ist, dann kommt da einmal, weiß ich nicht, die Rosenschere und dann wird das Ding abgeknipst. Und dann ist Feierabend. Sag ich dir ganz ehrlich. Also, dass die da so eine Diskussion
Also,
eingelassen haben. Absoluter Quatsch.
weißt du, warum die Stuttgarter das nicht abgenommen haben? Also,
Weil es in der ersten Halbzeit da auch hing und keiner gesagt hat, dass es ein Rettungsweg ist. Und jetzt ist das so.
ja, ich hab's mir
Das ist die
eben.
Begründung, die ich so gelesen habe und die auch bei Sky kursiert
Ja,
ist.
weil die haben, also die in der, die haben ja am Anfang des Spiels oder vor dem Spiel haben sie ja da einen Protestbanner hingepackt. Und deswegen ist er schon später angefangen. So, und dann hieß es, nee, das Protestbanner, das ist nach dem Anpfiff oder 5 Minuten nach dem Anpfiff irgendwie weg. Aber dann haben die Ordner nicht gesehen oder wussten nicht, dass dahinter auch noch ein Banner von irgendeiner Fanverein, Ultragruppierung hing. Und dann wollten sie wohl, haben sie das denn wohl denen erzählt, warum die es jetzt nicht abgenommen haben, weiß ich nicht. Aber was ich auch gelesen habe, die wollten das nicht einfach abreißen, um die Situation nicht zu eskalieren. Aber im Nachhinein, wenn ich sage, dass die Halbzeit 60 Minuten statt, ne, 60 Minuten, ne?
Ja, genau, 45 Minuten hat sich das verzögert. Genau,
Statt
also 60 Minuten
15
Halbzeit statt
Minuten,
15.
ey, dann hätte ich gesagt, nach, wenn die Halbzeit eine halbe Stunde dauert, ey, ihr habt jetzt so lange Zeit, so lange genug Zeit, wir reißen jetzt ab. Das ist doch scheißegal. Fertig. Und es ist ja nicht das erste Mal in Bochum gewesen. Die Fans von Borussia Mönchengladbach, da war es auch so. Da waren auch große Diskussionen. Und die Fanvertreter oder der Verein VfL Bochum hat vorher die Fanszene oder den Verein VfB Stuttgart informiert, dass dort keine Banner hängen dürfen.
Dann ist es wirklich Sturheit und Blödheit. Und dann, wenn diese Informationen im Vorfeld schon bekannt waren, hätte ich mir das 10 Minuten angeguckt und dann, wie du sagst, durchgegriffen und gesagt, okay, letzte Chance, nimmt's ab, wir wollen es eigentlich nicht eskalieren lassen, aber ihr wusstet es, ihr wart darüber informiert, jetzt kommt das Ding ab, weil ihr hier ein Bundesligaspiel, ne, was ja auch Rechtevergabe, Sky-Übertragung etc. pp. Verzögert und hier sitzen noch 32.000 andere. Also jetzt ist
Ja,
Schluss.
echt. Ja, naja.
Man muss aber auf der anderen Seite sagen, es war auch das Spannendste am ganzen Spiel. Weil das war wirklich absolute Magerkost. Wir haben es ja hier in der Konferenz geguckt und irgendwann, so um die 75. Minute, sitzen wir hier zu dritt und waren so, wir haben ewig nichts mehr von Bochum gegen Stuttgart gesehen. Ist das Spiel so schlecht? Also ja, irgendwie schon. Und wir haben auch irgendwie in der ersten Halbzeit so 1,5 Minuten von dem Spiel gesehen. Das war wirklich absolute fußballerische Magerkost. Und wie der Kicker schreibt, der VfB wirkte spielerisch eingefroren von den Bochumern. Und so muss es wohl auch gewesen sein.
Ja, okay. Und für Bochum wichtig. Super, super wichtig.
Für Bochum extrem wichtig,
Haben
ja.
jetzt 9 Punkte Abstand auf Platz 16. Und
Und
also.
das waren, glaube ich, so wie es läuft, nicht eingeplante 3 Punkte, weil die sind Bonus.
Ja, und Bonuspunkte sind die besten Punkte.
Für Bochum und in der Situation auf jeden Fall. Stuttgart verpasst da den Ausgleich, hätten sie für mich auch nicht verdient gehabt, verlieren wieder und damit, was wir am Anfang des Spiels schon angesprochen haben, der Hype in Stuttgart flacht langsam ein bisschen ab. Man ist noch Dritter mit 34 Punkten, aber Leipzig 33 Punkte, Dortmund 33 Punkte. Langsam wird es eng und wenn Stuttgart die Position halten will und weiter um die Champions League spielen will, dann müssen sie jetzt wieder anfangen zu liefern.
Ja, und sie müssen liefern gegen den nächsten Spielen, gegen Leipzig spielen sie und gegen Freiburg.
Wird nicht ganz
Ja,
einfach.
nee, wird nicht
Sag ich dir,
einfacher,
wie es
sondern
ist?
eher noch schwieriger.
Das glaube ich nämlich auch. Schauen wir mal. Halten wir das Auge drauf, wie das da mit Stuttgart weitergeht. Hast du noch was zum Spiel? Weil sonst würde ich direkt drüber leiten, weil es ist Zeit fürs Hessen-Derby. Darmstadt gegen Frankfurt. Haben wir da Bock drauf?
Ja, da haben wir auch leider keine Highlights angeschaut.
Ich sag dir auch ganz ehrlich, du hast nicht so extrem viel verpasst. In den Aufstellungen sehen wir wieder Sasa Kalajdzic und Donny van der Beek von Anfang an. Wir sehen Darmstadt, Entschuldigung, in einem 3-3-1-3. Eine Formel, die ich so auch nicht kenne und die ich Thorsten Lieberknecht taktikfuchsisch auch nicht zugetraut hätte. Es wirkt wie, wir versuchen mal kompakt das 3-5-2 oder das 3-4-3, je nach Auslegungssache der Frankfurter zu kontern und schauen mal, was wird. Und in der ersten Halbzeit nimmt dieser taktische Kniff und dieses Spielsystem ehrlicherweise relativ viel Spaß aus dem Spiel, weil das ist relativ zäh. Darmstadt verteidigt sich einen weg. Frankfurt braucht sehr, sehr lange in der ersten Halbzeit, bis sie eine Lösung finden. Dazu Frankfurt hat jetzt das mittellange Bälle entdeckt. Also Dino Topmüller entwickelt wieder seinen Spielstil weiter, weil er jetzt Sasa Kalajdzic hat. Und der macht das, was er soll. Der lässt sich mal tief fallen, der macht mal einen Ball fest, der verteilt das Ding auf die Außen. Brauchst du im modernen Fußball, kannst du mich mit jagen mit dem Quatsch, sag ich dir ganz ehrlich.
Ist das nicht schön, ne?
Nee, ist nicht schön und ist auch so ein einfaches Mittel. Und da bin ich ja tatsächlich ganz, ganz Pep Guardiola und Mikel Arteta. Also wenn das deine Lösung ist, dann möchte ich lieber nicht das Rätsel lösen, so ungefähr. Dann mache ich es lieber ganz anders und denke mir was Eigenes aus.
Ja, da bin ich auch bei dir. Ist nicht schön. Das kannst du mal machen, wenn du hinten liegst und unbedingt den Punkt oder den Sieg brauchst beim Unentschieden. Aber nicht als Spielidee, als grundsätzliche Spielidee.
Nee, geh ich mit. Was denn aber dazu führt, individuelle Klasse, ein Kunku, nicht der echte, sondern der mit OO und Knauf treffen. Die SGE führt dann auch 2-0, kommt dann aber auf die Idee, wir stellen nach 70 Minuten einfach mal komplett das Fußballspielen ein, nur weil wir einen Anschlusstreffer kriegen. Und dann bekommen sie Angst, weil dann wird es nämlich Derby-Stimmung und dann hat Frankfurt da in Darmstadt Angst.
Ja,
und da kann ich mich schon wieder gottlos drüber ärgern als Frankfurt-Sympathisant.
Ja, natürlich. Aber ich glaube, die Stimmung da im Stadion Darmstadt, ey, das ist ein geiles Stadion geworden. Die haben die Haupttribünen ja umgebaut und die anderen beiden Tribünen sind, glaube ich, gleich geblieben. Ist schon ein geiler Hexenkessel da. Und gerade im Hessen-Derby, da ging es bestimmt heiß her und da wurden die, glaube ich, von den Fans angepeitscht.
Als der Anschluss fiel und man merkte, okay, Frankfurt fällt jetzt nicht mehr viel ein, dann ja, weil dann ist Darmstadt nach, ich sag mal, 70, 75 Minuten endlich in dem Derby-Modus angekommen. Und dann geht da auch mehr und es wird am Ende durch Clara, der dann seine Innenverteidigerposition aufgibt und zum Mittelstürmer wird, in der 95. Minute belohnt. Und Darmstadt holt da immens wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Wie viel der am Ende bringt, schauen wir mal. Aber Reaktion, Moral und Einstellung gerade in dem wichtigen Spiel für Darmstadt, unabhängig von der Tabelle, die haben am Ende gestimmt.
Ja, definitiv. Kann ein sehr, sehr wichtiger moralischer Punkt sein für Darmstadt.
Hundertprozentig. Und für Frankfurt natürlich wieder der nächste Nackenschlag, weil wir haben in den letzten beiden, zwei, drei Episoden ja auch schon darüber gesprochen. Frankfurt lässt immer am Ende zu viel liegen. Und hier jetzt auch wieder, hätte man gewonnen, hätte man 30 Punkte, man wäre in Schlagdistanz zur Champions League geblieben, gerade da Stuttgart und Leipzig auch verloren haben. So ist man jetzt punktgleich mit Freiburg und das wäre wirklich nicht nötig gewesen.
Ja, yep, leider. Und die nächsten Spiele für Frankfurt prognostizieren ja auch eher Siege als Niederlagen gegen Mainz, Köln und Bochum. Naja, schade. Ist leider so. Aber es ist vielleicht auch noch der Punkt, den Frankfurt noch lernen muss, die Spiele mehr über die Runden zu bringen.
Ist auf jeden Fall der Entwicklungsprozess. Die Mannschaft ist ja auch extrem jung. Das darf man auch immer nicht vergessen. Man hat einen neuen Trainer, der auf dem Niveau noch nie Cheftrainer war. Frankfurt schreibe ich noch nicht ab. Auch wenn es mir diese Saison teilweise wirklich noch zu inkonstant ist.
Aber trotzdem läuft es ja gut. Also sechster Platz ist ja nicht verkehrt.
Nein, das ist super. Es wäre halt nur noch ein Ticken mehr drin, ja, wenn man einfach ein bisschen mehr Spielglück hätte und vielleicht auch mal über 90, 95 Minuten die Konzentration aufrechterhalten könnte, die man teilweise 60, 70 Minuten an den Tag legt.
Ja. Wollen wir zum nächsten Spiel kommen? Das müsste auch das Topspiel sein, ne?
Das ist das Topspiel. Das ist Leipzig gegen Leverkusen. RB empfängt Bayern.
Und da habe ich eine.
Es ist das Spiel der Konzerne.
Ja, auch. Da habe ich eine einführende Frage an dich. Solche Spiele.
Gerne.
Gewinnt ja nur eine Top-Mannschaft.
Solche Spiele gewinnt nur eine absolute Top-Mannschaft. Und auch auf die Art und Weise gewinnt sie nur eine Mannschaft, die deutscher Meister werden kann.
So, nimmst mir die Antwort auf meine Frage weg.
Ja, nee, das hatte ich mir nämlich auch rausgeschrieben. Ja.
Ja, Leverkusen, das zweite Spiel in Folge mit einem Last-Minute-Treffer und Sieg.
Ganz genau, zweimal nach der 90. Minute mit dem Siegtreffer, das sind 4 Punkte, die denen das gerettet hat oder die sie dadurch mehr haben. Wenn wir jetzt davon gehen, sie hätten nur 44 Punkte, Bayern hätte gewonnen, jetzt gegen, wie heißen die, gegen Werder Bremen, dann wäre man punktgleich. So hat man jetzt die Chance durch das Nachspiel gegen Union. Aktuell ist Leverkusen 7 Punkte davor. Also da sieht man mal, wie richtungsweisend das sein kann. Und normalerweise eigentlich immer eine Entwicklung, die den Bayern diese entscheidenden Punkte Vorsprung gibt und dieses Mal eben nicht.
Ja gut, ich glaube, dass Bayern auch das Spiel gegen Union gewinnen wird. So, und dann brennt der Baum in München auch nicht mehr so doll. Wenn es nur noch in Anführungsstriche 4 Punkte sind.
Könnte ich mir auch vorstellen, es könnte aber hypothetisch auch nur einer sein. Und dann, das wäre dann noch ein bisschen besser. Lass uns aber mal zum eigentlichen Spiel kommen, Leipzig gegen Leverkusen, weil das war nicht nur das 18:30-Topspiel, das war auch ein absolutes Topspiel. Leipzig startet im 4-2-2-2, Seiwald startet wieder auf der 6, nach schwacher Hinrunde vielleicht einer der Gewinner des Wintertrainingslagers.
Kann sein.
Šeško startet für Pausen und Dani Olmo feiert nach Schultereckgelenksprengung sein Startelf-Comeback. Bei Leverkusen sehen wir das gewohnte 3-4-3. Wir sehen die durch den Afrika-Cup adaptierte Abwehr. Stanisic und Hinkapje starten. Und es ist Schluss mit Rotation. Andrich und Hrulušek gehen wieder auf die Bank. Und wir sehen Tah und Wirtz wieder in der Startaufstellung.
Yes.
Und dann geht es direkt los wie die Feuerwehr. Und Leverkusen passiert so ein bisschen das, was denen auch gegen Stuttgart passiert ist am Ende der Hinrunde. Leipzig, hohes Pressing, viel Intensität, sch schnelles Umschaltspiel, die sind giftig und gehen dann durch ein absolutes Traumtor von Xavi Simons in Führung. Da muss ich sagen, das macht der technisch schon à la bonheur, wie man sagen würde, im alten FIFA-Kommentatoren-Sprech.
Ja, so wie eigentlich Rainer Kallmund sagen würde. La Bonheur.
Ja.
Also das ist, wie das
Ja,
Tor
lecker, lecker
macht,
Tor.
das ist schon echt geil. Und ich, also der wird ja sehr wahrscheinlich so weiterspielen. Ich glaube, dass wir den nächste Saison nicht in der Bundesliga sehen werden. Bin ich ehrlich? Finde ich ein bisschen schade.
Finde ich auch sehr schade, weil Xavi Simons macht schon sehr, sehr viel Spaß und zeigt ja auch, was für eine Qualität der hat, wie der das macht, weil das ist alles, das ist Instinkt, aber der weiß eben auch, was er macht, wo das Tor steht und das war alles so geplant, den so reinzumachen. Es ist aber, wie du sagst, wahrscheinlich Zeit, dass PSG sich den so weit zurückholt, dass er nächstes Jahr da im Kader steht und man dann schaut, wie weit der da PSG-ready ist, sagen wir mal so.
Ja, das glaube ich auch. Also, und eigentlich ist es ja für PSG eher der perfekte Ersatz für Kylian Mbappé. Just saying.
Könnte ich mir auch so vorstellen. Es ist je nach Systemauslegung eine sehr, sehr ähnliche Position. Das muss man so sagen. Schauen wir mal, was wird. Aber Xavi Simons nächste Saison in der Bundesliga eher unwahrscheinlich. Leipzig bleibt besser dran, schafft es aber nicht nachzulegen. So in der Phase um die 25., 30. bis zur 40. Minute. Leverkusen hat dann auch noch Pech, dass Frimpong sich verletzt, relativ früh durch Nathan Teller ersetzt werden muss. Man weiß noch nicht, wie schwerwiegend die Verletzung bei Frimpong ist. Ich habe da noch keine Infos zu gefunden.
Sah aber nicht so geil
Heißt
aus.
aber Ausfall. Nee, sah nicht so gut aus. Deswegen weiß man es wahrscheinlich auch noch nicht. Also wäre es jetzt irgendwie Zerrung, Muskelfaserriss etc. Also irgendwas, was sich relativ schnell diagnostizieren lässt und was so auf 2 bis 4 Wochen Pause schließen lässt, kriegt man ja meistens relativ schnell hin und weiß man am nächsten Tag. Heutzutage eher ein schlechtes Zeichen, wenn man noch nichts hundertprozentiges weiß am
Ja.
nächsten Tag.
Aber ich möchte, da ich mir parallel nochmal die Highlights anschaue, nochmal über das 1-1 sprechen.
Ja, das wäre mein nächster Punkt gewesen, weil Leverkusen kommt besser aus der Pause und macht dann relativ schnell in der 47. Minute durch den eingewechselten Teller das 1:1.
Ja, und also es ist so simpel und einfach gespielt und der Ball von Jonas Hofmann auf die Außen, auf Grimaldo. Und das Witzige ist, er spielt ihn raus und dreht sich um und sieht Taya da links und zeigt so hier da hinten hin. Aber der Ball draus, es ist so simpel und einfach, aber es kriegen so wenige hin, weil alle Spieler sich mehr auf den Doppelpass, sei es von Leipzig, aber auch von Leipzig, von Leverkusen, eher Wirtz anspielen würden. So. Doppelpass klatschen lassen, er kann aufs Tor schießen, statt nach außen zu spielen. Es ist so simpel und einfach, aber so geil und schön und verändert komplett die Situation. Jeder denkt, ja, okay, der Wirtz kommt von außen mit Tempo, spielt auf Hoffmann und der lässt ihn schön wieder auf Wirtz klatschen. Nein, aber er spielt ihn nach außen und verändert so die ganze Situation.
Ist fast so ein bisschen Xabi Alonsos Fußball perfekt zusammen.
Ja.
Also, dass du mehr Möglichkeiten hast als eine und dass du mit einfachen spielerischen Mitteln, weil es ist ja nicht der komplizierteste Pass, aber es zeigt eben, dass die Spieler das Spielsystem und die Laufwege so verinnerlicht haben, dass sie einfach die Vision haben: Ich habe selbst in der Situation noch zwei Optionen. Ich kann den kurzen Klatschpass spielen oder ich kann eben eine komplett neue Situationen schaffen, die für den Gegner dann durchaus noch mal unerwarteter ist und dadurch viel, viel gefährlicher.
Ja, definitiv. Wollen wir dann zum nächsten schönen Pass des Spiels kommen?
Können wir auch die nächste Szene bei mir ist, ich weiß nicht, ob du da auch hin willst, die Riesenchance von Florian Wirtz
Nee.
zum 2:1 in der 55. Minute?
Ist nicht in meinen Highlights drin. Kann ich nicht drüber sprechen.
Das ist nicht in deinen Highlights drinne.
Nein.
Das finde ich krass. Also, das finde ich wirklich spannend. Also, welche hast du geguckt? Sportschau, Sportstudio, Bundesliga?
Bundesliga.
Okay, das ist krass, weil es ist 55. Minute. Florian Wirtz, starke Einzelsituation. Glanzparade von Blaswig. Das kann das 2:1 für Leverkusen sein. Es gibt dann eine Ecke. Die ist nicht so gut ausgespielt. RB kontert, Olmo, das ist wahrscheinlich dein Pass, auf Openda 2:1 Leipzig im direkten Gegenzug an den Anschluss.
Bitter. Bitter.
Es ist extrem bitter, aber es ist auch extrem stark umgeschaltet von Leipzig.
Ja, und der Pass von
Das muss man so
Olmo,
sagen.
überragend, richtig gut. Finde ich richtig geil. Der sieht auch so einfach aus, ist er aber nicht.
Nee, also aus der Bewegung, in dem Timing, ihn so passgenau zu temperieren,
So, dass
dass der so bei Openda
ja, dass
ankommt.
Openda direkt mit dem ersten Kontakt den Ball abschließen kann, das ist schon gut.
Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Es war dann, also Leipzig, ich meine, Xavi Simmons eröffnet ja die
Ja.
Situation und spielt den Ball auf Olmo. Und es ist gefühlt mit vier Kontakten überbrückt Leipzig so 60, 65 Meter Spielfeld und endet eben mit einem sehr, sehr starken Tor durch Openda.
Ja. Das ist schon gut. Leverkusen sah da aber in der Situation ein bisschen ungeordnet aus.
Keine gute Restverteidigung, würde Julian Nagelsmann sagen. Sein Lieblingswort.
Gebe ich mir aber recht, oder? Also. Hatten sie da nicht?
War es wirklich nicht. Ah, ich weiß leider nicht, was Restverteidigung auf Spanisch heißt.
Ich auch nicht.
Xabi Alonso lernt ja auch Deutsch.
Ja.
Vielleicht für seinen zukünftigen Arbeitgeber, aber das ist ein Thema, wo wir gleich noch zu kommen. Erstmal bleibt seine Mannschaft im Spiel und holt sich weiter und mehr Spielanteile. Leipzig ruht, ich will nicht sagen, sie ruhen sich auf dem 2:1 ein bisschen aus, aber sie verlagern ihr Spiel auf Umschaltsituationen und Konter, überlassen Bayer den Ball und die Kontrolle. Und dann zeigt sich, Bayer Leverkusen hat noch eine andere Qualität, die man so diese Saison noch nicht in den Vordergrund gerückt hat, die aber da ist, weil Bayer Leverkusen dreht das Spiel durch zwei Standardsituationen. 61. Minute, Jonathan Tah, nach einer Ecke und dann 92. Minute hin Capier wieder nach einer Ecke.
Yes. Verrückt. Bayer und Leverkusen macht das Union aus der letzten Saison.
So ein bisschen. Aber Fun Fact, welche Mannschaft hat diese Saison die meisten Tore nach Ecken erzielt?
Heidenheim.
Nach Standards Heidenheim, ja. Nach Ecken Bayern München. Seit Josua Kimmich die Ecken nicht mehr drauf. Aber anderes Thema. Es sind die Spiele, wie wir am Anfang schon gesagt haben, und auch die Aktionen, wie die Tore entstehen, die aus einer guten Mannschaft eine Spitzenmannschaft machen und die auch dafür sorgen können, dass Bayer Leverkusen Meister wird.
Eben.
Und damit würde ich sagen, das Ergebnis, was Leverkusen in die Karten spielt, findet am nächsten Tag in München statt. Wir sehen Bayern München gegen Werder Bremen in der Allianz Arena. Ja,
da musst du mich komplett abholen. Als ich das gesehen habe, da war ich, also als die gerade gespielt haben, war ich auf Safari, hab mir schon so ein paar Nashörner angeschaut. Und Gebhardt. Komm ich.
Ein Timo Gebhardt?
Nee, den richtigen
Gebhardt. Der bei Nürnberg die Linie runter ist.
Nee, richtigen Gebhardt, der hat da gerade einen kleinen Springbock gerissen.
Ein Cheetah.
Ein Cheetah, ja.
Ist doch Gebhardt oder ist es Leopard?
Nee, Cheetah ist. Der Gebhardt, weil Tyreek Hill heißt ja auch Cheetah, weil Tyreek Hill so schnell ist. Und der Gebhardt ist ja auch
genau,
so schnell.
Deswegen kam ich drauf. Ich war mir nur unsicher, ob es Gebhardt oder Leopard ja. ist.
Aber ich kam zurück, guck aufs Handy. Bumm, Bremen 1-0 gewonnen. Und ich so, hä? Wie jetzt? Was ist da los? Verstehe ich nicht.
Ich hab's auch nicht verstanden und ich hab's
angeschaut.
90 Minuten im Einzelspiel geguckt. Und ich war tatsächlich geschockt. Ich gehe mal wieder erst einmal in die Aufstellung rein, weil wir sehen Bayern in einem modifizierten 4-2-3-1, was nach Auslegung eher ein 4-3-3 ist. Leimer wieder auf rechts, Matthijs de Ligt startet und Rafa Guerrero bildet wieder die Doppel-8 mit Jamal Musiala. Bremen im sehr kompakten 3-3-2-2 und dann geht das Spiel auch schon los. Bayern München hat den Ball. Bayern München fällt nichts ein, Bremen steht kompakt und gut und muss eigentlich in der 24. Minute in Führung gehen, hat aber Pech, dass das Tor nach einem Foul an Jamal Musiala zurückgepfiffen wird. Hast du die Szene in den Highlights im Nachhinein gesehen? Ja. Sagst du Foul, ja oder nein?
Ja. Du nicht?
Fand ich auch.
Also.
Fand ich auch. Ist okay, dass der VAR das zurücknimmt?
Ja. Ja, also, ja.
Sag ich dir ehrlich, fand ich auch und dafür ist er ja auch da.
Ja, weil wird er nicht gefault, kommt die Situation ja gar nicht zustande. Also von daher komplett richtig.
Sehe ich auch so, war okay.
Ja.
Muss ich auch ehrlich sagen. Fand ich okay, richtiger Einsatz vom VAR an dieser Stelle. Führt dann aber dazu, dass Bayern immer noch nichts einfällt. Und in der 55. Minute durch eine starke Einzelaktion geht Werder Bremen dann verdient in Führung mit 1-0. Und dann hat Bayern ehrlicherweise nur noch eine Antwort und das ist die Brechstange. Und so verliert Bayern das erste Mal seit 2008 gegen Werder Bremen.
Was? 2008?
Seit 2008. Zwei Fun Facts dazu.
16 Jahre
Thomas
zurück.
Thomas Müller verliert zum ersten Mal in seiner Profikarriere ein Spiel gegen Werder Bremen. Es ist sein 27. Spiel gegen Werder Bremen in der Bundesliga.
Das ist krass.
Ja, Josua Kimmich verliert zum ersten Mal in seiner Bayern-Karriere ein Spiel gegen Werder Bremen. Es ist sein 15. Die 14 vorher hat er allesamt gewonnen.
Krass.
Ja, und es ist der erste Bremer Sieg seit dem 20. September 2008. Und jetzt kommen wir zum interaktiven Part der Folge. Damals hat Werder Bremen in der Allianz Arena mit 5-2 gewonnen. Und ich hätte gerne von dir die Startaufstellung von Werder Bremen.
Haben wir das nicht schon mal gespielt? Genau das Spiel? Also, weil ich weiß, dass Mesut Özil in... Bin ich der Meinung, in dem Spiel einen Ball komplett in Knick gejagt hat.
Ja, das war eins von Mesut Özil's absoluten Breakout-Spielen, ja.
Ja. Jetzt möchtest du die.
Es könnte sein, dass wir das schon mal hatten.
Ja.
Aber ich will trotzdem, ich will Werder Bremen haben.
Ich kann.
Einmal ballern.
Oh. 2000. Mesut
Ist korrekt, ja?
Özil?
Noch 10.
Thorsten Frings?
Nein.
Okay. Tim Wiese?
Korrekt, Torwart.
Ja. Da schaust du, wa?
Ich sag dir eigentlich, 7 kannst du ohne Probleme.
Ja, ich bin noch überlegen, war Tim Borowski da noch aktiv in Bremen? Oder wieder in Bremen?
Nee, Fun Fact, das ist das Jahr, wo er bei Bayern gespielt hat. Er hat beide Tore für Bayern in dem Spiel gemacht nach Einwechslung.
Nein.
Doch, er kam bei 0-5 rein und hat beide Tore gemacht. Ganz, ganz bitterer Nachmittag.
Okay, dann nehme ich, kaufe ich ein N und nehme Naldo.
Korrekt, ja.
Ah, sehr gut. Wer hat denn, die haben wahrscheinlich Viererkette gespielt, ne?
Ja, die haben noch das klassische Werder Bremen Thomas Schaaf-System gespielt. 4 Raute Doppelspitze.
Okay, dann kaufe ich ein P und nehme Per Mertesacker.
Auch korrekt, das ist der Partner von Naldo in der
Ja,
Innenverteidigung.
ihm.
4 hast du.
Ilse hat wahrscheinlich den Dings gespielt. Den Zehner. Und Thorsten Frings hat nicht gespielt.
Nein. Thorsten Frings war nicht mal im Kader und Mesut Özil hat im linken Mittelfeld gespielt.
In der Raute?
Ja,
Okay.
dann weißt du, wann eigentlich schon, wer 2008 Spielmacher war bei Werder
Ah,
Bremen.
Diego. Ah. Ich hatte eben nicht
Ganz
irgendwas
korrekt.
weg. War Diego richtig?
Diego ist
Ja,
richtig, ja.
okay. Dann, okay, dann habe ich denn ja schon da. Wer denn defensive Mittelfeld? Weiß, das weiß ich. Ah, ich habe, na, hier. Jetzt doch Sportdirektor, Vorstand, Chef, sonst was. Clemens Fritz.
Nee, der ist Leiter Lizenzspielerabteilung.
Aber hat gespielt.
Der war an dem Tag auch nicht im Kader.
Was?
Nein. Aber sein Chef hat
Ja, der Frank
gespielt.
Baumann.
Genau, der hat auf der 6 gespielt. Der hat sich
Ah.
auch einen gelben Karton abgeholt.
Ah. Okay. Dann wird's schon ein bisschen.
Sturmduo kannst du auch noch.
Bitte?
Sturmduo kannst du auch
Ja,
noch. Sturmduo kannst du auch noch.
das wäre jetzt mein nächstes. Da fällt mir noch ein. Claudio Pizarro?
Ist korrekt, war das Jahr, wo er von Chelsea ausgeliehen war?
Dann Hugo Almeida.
Nein.
Der wird dann noch
Ich sag
mitgespielt.
mal so, es gibt eine Folge, die nach ihm benannt ist, von Doppelacht.
Dann muss das. Warte mal. Markus Rosenberg?
Ja. Markus Rosenberg, Spieler des Spiels.
Ah, okay.
Eine 1,0 Doppelpack.
Okay, dann haben wir Pizarro, Rosenberg, Özil, Diego, Baumann. Dann haben wir die beiden Naldo, Per, Mertesacker. Dann haben wir hinten noch Dings drin. Dann will ich aber
Tim
Rechtsverteidiger und
Wiese hast du.
Linksverteidiger. Wer da
Genau.
noch
Und
rumge.
der rechte Mittelfeldspieler fehlen dir noch.
Und ein Mittelfeldspieler, ne?
Ja, der rechte Mittelfeldspieler. Auch der rechte Mittelfeldspieler ist eine absolute Bundesliga-Legende, der viel zu wenig Credits bekommt und der auch eine gute Rolle bei Doppelsechs gespielt hätte, weil das ein Spieler für die ist.
Weiß ich jetzt nicht. Gib mir mal einen Tipp.
Kroate. Kroate.
Kroaten bei Bremen.
Stuttgart hat er gespielt, Werder Bremen hat er gespielt.
Stuttgart und Werder Bremen. Komme ich nicht drauf.
Der Name geht runter wie Öl. Jurica Vranjes.
Ah. Ja, okay. Dann fehlen mir noch die Außenverteidiger.
Ja, willst du da noch drauf ballern oder soll ich verraten?
2008. Ich weiß nicht mehr viel.
Problem ist, das sind keine Außenverteidiger.
Mir fallen da noch ein. Passan, Prödel und Bönisch. Wahrscheinlich haben
Ja,
zwei
ist
von den
richtig.
dreien gespielt.
Ja, Bönisch und Prödel. Die eigentlich im Sinne, also Bönisch kannst du auch als Außenverteidiger verkaufen, Prödel ja eigentlich Innenverteidiger. Aber ja,
Okay.
Bönisch links, Prödel
Kannst du
rechts.
mir
In Ermangelung an Alternativen.
kurz die Aufstellung von Bayern geben?
Ja, die lese ich einmal vor. Erster Fun Fact zur Bayern-Aufstellung: 90 Minuten auf der Bank sitzt Weltmeister, fünffacher Champions League-Sieger, Icon League-Owner
Toni
Toni Kroos.
Kroos, okay.
Spielen tut Michael Rensing. Dann in der Dreierkette sehen wir Lucio De Michelis van Buyten. Auf den defensiven Flügeln rechts Christian Lell, links Philipp Lahm. Im Mittelfeld sehen wir Sebastian Schweinsteiger, Marc von Bommel, C. Roberto und in der Doppelspitze Lukas Podolski und Luca Toni.
Okay. Nice.
Ist auch ganz dunkle Zeit Bayern München. Also wenn ich die Aufstellung lese, bin ich wirklich froh, dass ich durch die dunklen Zeiten durch bin. Bei allem, was heutzutage abgeht, ist das noch krass.
Ja. Definitiv. Wollen wir zurück zum Spiel? Hast du noch was zum Spiel? Bestimmt.
Ja, aber du hast eigentlich schon alles
Ja,
zugesagt.
okay.
Weil das war's, da passiert nicht viel. Bayern fällt nichts ein, Bayern macht kein Tor, Bremen steht defensiv gut und die verdienen sich hart erkämpfte 3 Punkte in der Allianz Arena.
Okay, das Glückwunsch an die Bremer. Jetzt machen wir aber noch die
Möchtest du noch
das zum Spiel
zwei
alles
Zitate
gut,
von
aber
Thomas
ich
Tuchel dazu hören?
bitte?
Möchtest du dazu noch zwei Zitate von Thomas Tuchel hören?
Ja, immer raus.
Ich habe keine Lust mehr zu sagen, dass wir gut trainieren. Das glaubt auch keiner mehr. Hab ich geliebt? Mochte ich?
Geil.
So, wir haben gespielt, als würden wir 10 Punkte führen und hätten Dienstag noch ein Champions League-Spiel. Dann hätte ich gesagt, ja, okay, Übermut und Schongang. So war das nix.
Trifft mein Humor.
Mein auch, ich mag, wie direkt dieser Mann ist und dass er, obwohl er Bayern-Trainer ist, einfach zero fucks given. So, das wird ihm zwangsläufig den Job kosten. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber solange es noch anhält, ist es komplett mein Humor und soll mich bitte
Ja,
unterhalten.
gibt mir so ein bisschen Niko Kovac-Vibes.
Ja, aber Niko Kovac konnte das halt nicht backen und Thomas Tuchel hat die Champions League gewonnen. So, das ist halt der Unterschied. Und Niko Kovac hat den Quatsch gesagt, um dann von seinem Co-Trainer abgelöst zu werden, der das Sextuple holt.
Ja.
Das macht Niko Kovac halt für immer. Selbst aus Wolfsburg rausredbar.
Und Niko Kovac hat eine schlechte Saison gespielt, die Thomas Tuchel punktetechnisch und auch fußballerisch nicht spielt. Teilweise kriegen sie sich auf die Kette, ja, aber es ist ja keine schlechte Saison.
Ist es wirklich nicht? Fun Fact aber, Niko Kovac hat, wenn man die gesamten Amtszeiten, auch die letzte Saison von Thomas Tuchel und Niko Kovacs gesamte Amtszeit nebeneinander legt, hat Niko Kovac statistisch mehr Punkte geholt. Niko Kovac 2,26, Thomas Tuchel 2,11.
Okay, das überrascht mich jetzt.
Mich auch, habe ich heute gelesen, ist ein Fakt, der meine Argumentation immer selber so ein bisschen schneidet.
Kurze Frage, wo hast du den gelesen?
Kicker?
Okay, gut. Ich wollte.
Oder Transfermarkt. Ich kann es raussuchen. Ich habe es aber heute aktiv gelesen. Und war ein bisschen schockiert, muss ich ehrlich zugeben. Könnte dazu führen, dass wir zur neuen Saison einen neuen Bayern-Trainer sehen.
Ja.
Nur mal so.
Ja.
Und der heißt nicht Niko Kovac.
Nee, das ist klar. Aber jetzt möchte ich noch ein
Und auch
bisschen.
nicht Oliver Glasner, obwohl das mein Lieblingstrainer ist.
Bitte nochmal.
Und nicht Oliver Glasner, obwohl das mein Lieblingstrainer ist, den ich immer irgendwo reinrede.
Ja. Das mag sein, aber der wird Spanisch sprechen, der neue Trainer. Vielleicht. Egal. Und es ist nicht José Mourinho. Obwohl ich das auch. Weil doch José Mourinho bei Bayern. Aber wäre auch witzig.
Soll ja schon mal irgendwann in den letzten 20 Jahren Gespräche gegeben haben, weil der wohl auch relativ gut mit Kalle Rummenigge ist. Aber das A, macht er das nicht mehr? Zweitens ist Mourinho, glaube ich, zu washed inzwischen, nachdem es in Tottenham und bei AS nicht so gut funktioniert hat. Und der ist ja noch unangenehmer als ein Thomas Tuchel. Das sage ich dir ja auch
Ja,
gleich.
natürlich. Das ist ja das Witzige daran, dass ich feiern würde. Aber egal. Was ich jetzt nochmal aufmachen möchte, nicht zum Spiel, aber zum Verein FC Bayern München, ist nämlich die Sparte Transfermarkt. Wir haben jetzt,
Oh Gott, dunkles Thema.
den 22. Januar und es ist nochmal ein
Korrekt.
Gerücht aufgekommen, dass Kieran Trippier, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig aussprechen kann oder
Ja, eher
gesprochen habe,
britisch als französisch, ja. Trippier.
auch nochmal auf der Transferliste gelandet ist bei Bayern, ist die Frage, wieso? Ich habe irgendwo gelesen, dass Nordi Mukiele einen Medizincheck bei AC Mailand gehabt hat und diesen nicht bestanden hat. Und Bayern.
Das ist richtig, das hat der Kicker
Ja,
berichtet gestern.
ja. Und Bayern trotzdem Interesse hat.
Gut, so Medizinchecks immer schwierig. Hakim Ziyech ist auch schon mal durch den Medizincheck bei Verein A gefallen und dann noch bei Verein B gelandet. Es wäre eine Erklärung, warum sich dieser Transfer denn doch einfach so sehr, sehr lange zieht. Weil es vielleicht Stimmen bei Bayern intern gibt, die sagen, der hat schon mal einen Medizincheck nicht bestanden. Warum sollen wir da noch tiefer und weiter investieren, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass er nicht hundertprozentig fit ist? Ich muss aber auch sagen, man weiß den Grund des durchgefallenen Medizinchecks nicht.
Ja.
Ich kann mich auch nicht so aktiv daran erinnern, dass irgendwie nur die Mukiele extreme Verletzungsprobleme hatte in Leipzig. Der hat ja immer relativ viele Spiele gemacht. Deswegen finde ich, sollte, wenn Bayern da, also Bayern sollte da weiter reingehen und das dann für sich selber beurteilen.
Ja, schauen wir mal. Aber wer kommt denn jetzt? Kieran oder Nordi?
Ich hoffe immer noch Mukiele.
Ja, okay. Weil das Gerücht mit,
Trippier würde ich quatschig finden.
ja, völlig aus der Luft gegriffen. Und was ich gelesen habe, Bayern möchte ihn natürlich gerne ausleihen, aber Newcastle möchte, muss ihn wohl zu Geld machen und möchte für ihn, glaube ich, 15 Millionen haben, was ich.
Ja, das ist illusorisch. Also jetzt alleine diese Idee, dass Bayern auf die Idee kommt, dass sie den Kapitän von Newcastle ausleihen wollen, schwierig. Von Newcastle schwierig, dass man für den fast 34. 15 Millionen fordert. Also das ist ein Transfer, der einfach für mich gar keine Zukunft hat und in beide
Ja, das.
Richtungen wenig Sinn ergibt, wenn es Alternativen gibt, die deutlich langfristiger planbar sind und finanzierbar.
Ja, absolut. Und er soll wohl dann bei Bayern ein Jahresgehalt bekommen von 10 Millionen. Dann kostet sich der Transfer über 1,5 Jahre für einen 34-Jährigen 30 Mille brutto. Ist ein bisschen viel. Für einen
Ist ein
Außenverteidiger.
bisschen viel. Ja, der nicht mal dann, wenn Masrahi wieder da ist und gut performt, Stammspieler ist und dann eben nur Rotationsspieler und Kieran Trippier hat ja auch keine zweite Position und Kieran Trippier ist auch nicht der Schnellste.
Nee.
Das muss man auch ehrlich sagen.
Nee, gut.
Einziger Vorteil bei Kieran Trippier ist, er ist ein sehr, sehr guter Standardschütze.
Ja.
Sowohl Freischuss als auch Ecken.
Ja. Nächste
Sehe ich
Frage.
aber nicht und ich sehe auch, sorry, ein
Ja.
abschließender Punkt noch, ich sehe auch nicht, warum Christoph Freund, ich habe so ein bisschen das Gefühl, der will sich so ein bisschen selbst verwirklichen, ist auch okay, aber er ist halt einfach Sportdirektor bei Bayern München und bei Bayern München kommt es nicht auf 3 Millionen an. Und dieses, in Anführungsstrichen, ich mache jetzt die super clevere Transfers, ich spiele hier sehr, sehr viel Hardball. Finde ich schwierig, besonders heute ist der 22.01. Und wenn es dann wieder in einem Schnellschuss endet, weiß ich nicht, besonders in dem Wissen, dass man ja wusste, dass der Sommertransfermarkt nicht so gut lief. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht und auch erwartet, nachdem man fast 4 Monate Zeit hatte, dass man in der ersten Januarwoche die Baustellen schon geschlossen hat und das damit dicht macht und mit den Neuzugängen ins Trainingslager nach Portugal fährt.
Tja, ein Satz mit X war wohl nix, ne?
Nee, und wenn das so ist, ist das was ich als Vorgesetzter in einem Feedbackgespräch ansprechen würde und sagen, okay, ein bisschen Zielsetzung verfehlt, Herr Freund,
Ja,
muss ich ganz ehrlich so sagen.
ich glaube mir, oder ich glaube, die haben wohl auch ab und zu zwischendurch mal ein Weekly oder Bi-Weekly One-on-One, wie man das so Business-Deutsch sagt. Ich glaube, da wird es schon mal auch schon mal vorgetragen worden sein, denke ich mal.
Ganz, also ich hoffe es sehr. Schauen wir
Schauen wir
mal.
mal.
Also wie gesagt, Transfermarkt sehe ich aktuell kritisch. Muss vielleicht auch eine neue Lösung her. So sehr ich Thomas Tuchel Verfechter bin, würde ich sagen, ich würde das ganze Projekt opfern. Und dann brauchst du eben wieder so eine rummenige Hoeneß Business Decision, die einfach sagen, Xabi, du wirst jetzt unser Trainer, du kriegst Frimpong und Wirtz und wir holen noch den Matzen aus Dortmund, der hat eine gute Rückrunde gespielt, geben irgendwie 180 Millionen aus. Reicht dir das, um mit uns Meister zu werden und die Champions League zu gewinnen? Dann sagt Xabi ja und dann wird das alles wieder besser. Und dann will auch keiner mehr Matthijs de Ligt verkaufen. Also den Quatsch sollen die
Ja,
bitte mal ganz, ganz schnell
das
aufhören.
wäre meine nächste Frage.
Ja, absoluter Skandal ist das. Und das ist auch so der erste Punkt, der meine Liebe zu Thomas Tuchel ins Wanken bringt. Also auf was für eine Idee er da denn gekommen ist.
Er möchte halt lieber Ronald Araujo haben.
Araujo.
Ja. Aber wir sind sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten. Lass uns den Spieler des Spieltags wählen.
Also willst du nicht noch 20 Minuten über Gladbach gegen Augsburg
Ach
sprechen?
so, nee.
Dann möchte ich nur ganz kurz sagen, dass, heißt er Steffen? Stefan? Leiner? Nach überstandener Krebserkrankung wieder
Stimmt.
im Kader der Gladbacher
Und
steht.
gespielt hat, ne? Wurde eingewechselt.
Wurde eingewechselt. Genau, noch nicht Startaufstellung, aber wurde wieder eingewechselt. Ja, und Gladbach verliert das Spiel. Ich sag's wie immer: Wundertüte Borussia München-Gladbach, weil Augsburg ist da. Die sind da. Die gewinnen 2-1. Es ist der fünfte Saisonsieg der Augsburger, der vierte unter dem neuen Trainer Jas Torup.
Ja, die sind jetzt mittlerweile Zehnter und sind immer noch dichter an.
Diego de Contento spielt Ballers League. Was ist das denn? Sorry, ich muss
Was?
gerade unterbrechen. Ja. Diego
Bei
Contento spielt Ballers League.
welchem Team?
Bei Las Ligas, das ist, glaube ich, das Team von Jule Brandt. Ja, das ist das Team von Jule Brandt. Ach du Scheiße.
Jule Brandt. Nicht Jürgen Brandt, sondern Jule Brandt, die weibliche Fußballerin.
Ja, genau. Jule Brandt, die vom VfL Wolfsburg. Genau.
Aha. Aha. Okay, gut.
Ich sehe schon, Gladbach gegen Augsburg hat uns verloren.
Ja.
Wer sich für das Spiel inhaltlich interessiert, kann uns eine DM bei Instagram schreiben.
Ja.
Dann sagen wir sehr gerne was dazu. Ansonsten würde ich überleiten und zu deinem Abschlussthema kommen, zum Spieler des Spieltags.
Ja, und zwar für mich ist es nur Daniel Malen.
Ist eingeloggt. Ich habe kurz über Vincenzo Grifo noch nachgedacht, aber eigentlich kann es nur Daniel Malen sein. Daher
Ja,
würde ich da mitgehen.
Roland Scholler hat auch einen Case. So, auch weil
Ja, aber der ist mir nicht
Torvorlage.
groß genug, weil ich Vincenzo Grifo in dem Spiel noch besser fand als ihn.
Ja, war auch, war auch, war auch. Aber ja, ich doch nicht mal. Gut. Dann kurzer internationaler Part. Da möchte ich nur einmal meinen Vorschlag für Spieler des Spieltags hervorbringen und mit dir über den VAR-Wahnsinn in Madrid sprechen. Hast du das mitbekommen?
Tatsächlich nur am Rande, weil ich wieder in EA Sports Fußballsimulation festhing. Ich dann aber gesehen habe, dass es wohl einen diskutablen Elfmeter gab für Real Madrid, den Jude Bellingham verwandelt hat und dass sie 2-0 Rückstand in der 99. Minute in den 3-2 gedreht haben, wie von Zauberhand und mit irgendwie 16 Minuten Nachspielzeit oder so.
Die Nachspielzeit weiß ich nicht, aber 99, 90 plus 7 oder 9 weiß ich auch nicht so genau. Aber ja, es war, also der Elfmeter, würde ich sagen, musste nicht geben.
weil Rüdiger sich vorher auch aufstützt. Und da wird es handeln wie im Football, wenn zwei gelbe Flaggen Fahnen geschmissen werden, pro Team eine Strafe ist, Strafen heben sich auf. So. Dann ja auch das Witzige: Madrid macht den Anschluss, das 1-2.
Genau, das war der Elfmeter von Jude Bellingham.
Genau, und dann macht Almeria das 3-1 kurz danach. Aber das wird wiederum wieder abgepfiffen. Und kurz danach macht, glaube ich, Madrid auch wieder das 2-2.
Und war das, die Szene habe ich nicht auf dem Schirm. War es berechtigt, dass
Ja,
das abgepfiffen wurde, das 3-1 von
der
Almeria?
Spieler haut in einem Zweikampf den Madrider völlig ins Gesicht. Ist genau ähnlich wie die Situation, sage ich mal, Bayern gegen Bremen. Das Tor von Bremen.
Okay, gut. Dann ist ja okay. Ja, weil bei Real Madrid ist man ja auch immer schnell bei gekauften Schiris.
Ja, und die ganze Liga hat, also Almeria hat sich aufgeregt, Barcelona hat sich wieder aufgeregt, hat da ein riesen Ding draus gemacht. Aber ich sage dir wirklich, du kannst nur über die eine Situation sprechen, über den Elfmeter. Ansonsten hat der VAR alles richtig entschieden und hat auch noch mal ein Tor, also ganz klares Abseits von Carvajal, von Jude Bellingham abgepfiffen. Und da verstehe ich die Diskussion nicht in Spanien, dass Madrid immer vom VAR bevorteilt wird. Aber naja.
Ich glaube, das ist auch subjektive Wahrnehmung und je nachdem, für wen es besser läuft. Also wäre Barcelona jetzt Tabellenführer, würde Barcelona bevorteilt werden. Und
Ja, ja,
dann
ja.
gibt es die Schuld von den Madristas. Also, ich glaube, die sind da einfach ein bisschen leidenschaftlicher. Und da wird dann auch mal ein bisschen aktiver drüber diskutiert als in Deutschland, weil in Deutschland regt man sich bürokratisch über eine Fahne auf, die falsch hängt von einem Rettungsgang.
Ja, gut, kommen wir zum Part internationaler Spieler des Spieltags. Hast du eine Vermutung, wer es werden wird?
Nein, du hast ja schon angeteased, dass du jemanden hast.
Ja.
Dann hast du es mir im Vorfeld der Aufnahme aber nicht
Nee, 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 nee,
verraten.
nee, genau,
Und ich habe
deswegen meine Frage.
getippt Darwin
Ja,
Nunes,
genau.
aber der war es nicht.
Nee, der Spieler kommt aus dem Land Polen. Und hört auf den Namen Szymon Piotr Sukowski.
Erzähl mir mehr.
Ja, ich habe mir im Vorwege nochmal kurz schnell alle Torschützen der Spieltage durchgeschaut. Und der hat drei Buden für den FC Empoli gegen AC Monza geschossen. Und da musst du wissen, dass der FC Empoli gerade 19. ist und AC Monza 12. in der Liga. Und dann habe ich geguckt, okay, wer ist das? Wo hat der gespielt? Der wurde im Winter vom FC Empoli verpflichtet aus Spezia Calcio für ganze 3,2 Millionen und hat vor in 16 Spielen bei Spezia Calcio nicht einmal getroffen.
Also eine Underdog-Call.
Ja.
Underdog-Calls finde ich ja immer gut. Meine erste Frage ist, finde ich von dem überhaupt Bildmaterial, um einen Social-Media-Post zu
Ich hoffe ja.
erstellen?
Und ich muss mich kurz korrigieren. Der ist ausgeliehen von Spezia Calcio. Und Spezia Calcio,
Okay, wahrscheinlich dann aber mit Kaufpflicht, ne?
weiß ich nicht, so tief war ich da nicht drin. Von Spezia
Du
Calcio
bist schon
ausgeliehen.
generell sehr, also sehr, sehr, sehr tief drinne, dafür, dass mein
Ja.
Guess Darwin Nunes war.
Ja. Spezia Calcio hat ihn nur vor der Saison von AC Florenz für 3,2 Millionen gekauft. So. Und er hat zwei Spiele absolviert für FC Empoli. Einmal hat er getroffen im Spiel davor und jetzt dreimal. Also macht zwei Spiele, vier Tore. Ist ja Top-Mann, der Typ, ne? Bin gespannt, was aus ihm werden
Sagst
wird.
du. Sagst du, ist ein Spieler, den wir im Auge behalten sollten? Und wenn Empoli am Ende der Saison nicht absteigen sollte, war er ein Garant für den Nichtabstieg?
Ja, wenn er so einigermaßen so mit der Performance weitermacht, Dann sehe ich,
Wäre noch Torschützenkönig.
ja, das wahrscheinlich, ja, in Italien sehr, sehr wahrscheinlich, wenn er dann pro Spiel 2 Tore macht. Aber ich glaube, wenn der einigermaßen so weitermacht, dann sehen wir den nächste Saison für sehr viel Geld irgendwo hinwechseln.
Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ein Kandidat, der immer polnische Stürmer viel zu früh für viel zu viel Geld kauft, ist der AC Milan.
Ja.
Weil die haben auch für Piatek mal 30 Millionen an Genua bezahlt.
Ja. Dieser Spieler ist aber zentraler Mittelfeldspieler.
Kein Hindernis.
Kein Hindernis,
Kein
sagst du.
Hindernis, 30 Millionen dahin zu legen.
Okay. Gut,
Schau,
dann
schauen wir mal, behalten wir im Auge.
genau sind wir auch schon am Ende angekommen nach Stunde 40.
Die knackige Südafrika-Folge, in der wir uns kurz halten wollten.
Ja.
Wie gesagt, und wir hatten sogar noch ein Spiel weniger zu besprechen in der Bundesliga.
Ja.
Also das nimmt hier wieder Ausmaße an. Ich weiß gar nicht, wo das hinführen soll, wenn wir wieder in der Doppel-8-Zentrale zusammensitzen. Dann werden wir endlich mal die 2 Stunden fallen.
Ja, schauen wir mal. Nächste Woche Sonntag müssen wir uns auch sputen, weil 17:30 spielt Dortmund. Das Spiel möchte ich halt noch gern sehen. Und um dann 21 Uhr fangen, glaube ich, die NFL-Playoffs an, die ich auch gerne gucken möchte.
Oh. Ja, das stimmt. Da müssen wir in dem Fenster aufnehmen.
Ja.
Ich habe jetzt die letzten Tage auch tatsächlich immer Football geguckt. Und das war ehrlich gesagt ganz
Ja,
cool.
ich hier leider nicht. Ich habe mir über die Highlights angeguckt und boah, hat Bock auf mehr gemacht.
Ja, und jetzt geht es ja auch wieder was, jetzt ein bisschen heiß. Das kriegen wir hin. Damit sagen wir, Ausblick auf nächste Woche ist gegeben. Vielleicht gibt es noch einen Special Part zu NFL Playoffs irgendwann mal. Und ansonsten, ich habe nichts mehr für die Folge.
Ich auch
Hast
nicht.
du noch andere abschließende Worte? Dann ansonsten würde ich sagen,
Ciao,
reingehauen.
ciao.